wenn du in Schwierigkeiten bist. Darf ich mal fragen, ist irgendjemand hier, der in Schwierigkeiten ist, der Schwierigkeiten hat? Oh, Lob und Dank. Dann brauche ich gar nicht groß weitermachen. Wir sollten gleich nach vorne kommen und Gott anbeten, Gott suchen und so weiter. Und dann werden wir unsere Schwierigkeiten los. Komm zu Gott, wenn du in Schwierigkeiten bist, wenn du Probleme hast und etc. Aber zuerst einmal ganz herzlich eingeladen für Freitag. Das Leben geht weiter, auch wenn du Schwierigkeiten hast, auch wenn du Anfechtung hast, auch wenn es runter und drüber geht. Das Leben geht weiter, auch wenn du nichts zu essen hast. Irgendwie wird es weitergehen. So, dann am Samstag, alles, was wir brauchen, hat Gott uns schon gegeben. Oder wird uns noch geben. Oder ja, ist eigentlich bereit, wir müssen es nur abholen. Und dann am Sonntag wird das Thema sein, Gott weiß, was für uns das Beste ist. Also es geht alles in eine bestimmte Richtung. Gott weiß, was für uns das Allerbeste ist. Nicht nur das Beste, sondern das Allerbeste. So, herzlich eingeladen. Dann, ja, und dann nächsten Sonntag erst haben wir dann Gemeindebibelschule. Auch da möchte ich euch ermutigen, arbeitet jetzt schon durch den ersten Thessalonicher Brief. Wer das noch nicht gemacht hat, der sollte das machen. Es ist Zeit. Wir wollen weiter. Ich will mal durch das Neue Testament mal durch. Und will im Alten Testament, da steckt auch sehr viel drin. Im Alten Testament ist so viel Sprengstoff, so viel Munition, so viel gute Gedanken, so viele gute Worte. Also, ich denke nur an die Psalmen, was da alles drin steckt. Oder dann, ja, auch die Sprüche. Sogar Prediger, so weltliches Buch wie das Predigerbuch, da kommt nur zweimal Gott vor, aber da steckt auch sehr viel Lebensweisheit drin. Also ich möchte auch ins Alte Testament mal. Deshalb, aber wir haben da noch einiges vor. Wir haben den Korintherbrief, die Korintherbriefe, dann haben wir den Römerbrief, dann haben wir noch den Brief an Titus und dann haben wir Timotheus' Brief im Neuen Testament. Wir haben noch einiges zu tun, aber ich mache euch Mut, Thessalonicher. Und liest schon den zweiten Thessalonicher durch im Voraus. So, da habe ich sehr tolle Gedanken, also sehr solide Gedanken. Und es geht um die Wiederkunft Jesu. Jesus kommt wieder. Und dass wir bereit sind, startklar bei uns. Und wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Das ist auch das Thema von heute. Aber wir haben einen lebendigen Gott. Wir können immer den Herrn anrufen. Wenn es nicht mehr weitergeht, rufe den Herrn an. Komm zu Gott, wenn du Schwierigkeiten hast. Komm zu deinem Vater. Red mal mit ihm. Besprich mal die Sachen mit ihm. Sag deinem Vater, weißt du, deinem Vater sagst, darfst du anders sagen, als du einem anderen Menschen sagst. Das, was du dem Chef nicht sagen würdest, aber deinem Vater kannst du sagen. Weißt du, oder deinem Lehrer, deinem Pastor würdest du nie sagen, aber sag deinem Vater im Himmel, der kennt dich durch und durch. Wenn einer uns versteht, dann ist es Gott, unser Schöpfer, unser Macher, der uns geschaffen hat, der uns ins Dasein gerufen hat. Ihm kannst du dein Herz ausschütten. Komm zu Gott, wenn du Schwierigkeiten hast. Und wir alle brauchen Ermutigung. Wir brauchen so väterlichen Rat. Weißt du, was väterlicher Rat ist? Also mir hat es immer gut getan, wenn ich irgendwas ausgefressen habe. Ich weiß nicht, ob du weißt, was es ist. Wenn man was anstellt, was negativ ist, dann kommt der Vater und klopft auf die Schulter, nicht auf den Hintern, auf die Schulter und sagt, das wird schon alles recht werden, das wird gut werden. Also, weißt du, dieses Ermutigen. Wir brauchen etwas, das uns immer wieder ermutigt. Und deshalb, wir sollten viel mehr einander nicht auf den Backen hauen, sondern auf die Schulter klopfen. Weißt du, wir sagen, das wird schon werden, das wird schon werden. Und nicht runterputzen und fertig machen. Ermutigung ist angesagt. Wir brauchen alle Ermutigung, denn wir alle gehen durch Tiefen, wir haben alle harte Zeiten. Wir brauchen eine Hand, die uns aufhebt und auf die Beine stellt und unter die Flügel greift. Wir müssen alle durch Prüfungen hindurch, durch Kämpfe, Nöte, Anfechtungen, Krisen, Engpässe. Komm zu Gott, wenn du in Schwierigkeiten bist. Wir müssen den Berg hinauf, manchmal geht uns die Puste aus. Ich weiß nicht, ob du das weißt, was es ist. So, manche haben schon beim Treppensteigen keine Luft mehr. Aber stell dir mal vor, du müsstest die Zugspitze oder Mount Everest besteigen. Und dann diese steilen Hänge hinauf. Weißt du, jeder muss durch Zweifel und jeder muss durch Einsamkeit und durch gefährliche Passagen des Lebens durch. Wir alle, wir müssen durch die Schwierigkeiten. Aber ich möchte auch heute eines noch herausstellen. Wir müssen nicht die Schwierigkeiten überbewerten. Die sind da, die sind normal, das ist nicht etwas Schockierendes. Und glaub doch nicht, dass du was Besonderes wirst, weil es dir was Besonderes passiert. Wir sind keine, nichts Besonderes. Judas schreibt, denkt nicht, dass ihr was Außergewöhnliches seid, denn es passiert allen das Gleiche. Alle Heiligen müssen die gleiche Prüfung durchmachen und. Nöte sind sowas wie die Noten in der Musik. Es geht mal auf und mal ab. Und manchmal überspringt man ein paar Oktaven. Weißt du dann, oh, na, Und so geht es. Also 3 Oktaven hoch, das kommen viele nicht so hoch, aber trotzdem. 3 Oktaven, also wir müssen manchmal 3 Oktaven manchmal wagen, also ganz tief und dann ganz hoch drauf. Aber Nöte, sie kommen und sie gehen, so wie Regen und Sonnenschein. Wir müssen also als Christen, also wenn wir Schwierigkeiten haben, ich möchte zuerst einmal, wir haben einen großen Gott, einen mächtigen Gott, aber wir als Christen sollen Realisten sein. Das ist ganz normal, dass du Schwierigkeiten hast, dass du Kämpfe hast, dass du Prüfungen zu bestehen hast. Das ist ganz was Normales. Bild dir nichts ein, dass du da so schlecht wärst, dass Gott gerade dich züchtigt und gerade dich straft. Gott, guck mal, Prüfungen haben sogar gottesfürchtige Leute wie Hiob. Hiob war ein gottesfürchtiger Mensch. So einen gottesfürchtigen Menschen hat es damals bis dato nicht gegeben. Und trotzdem muss er so große Schwierigkeiten durchmachen. Sag nicht, dass der Teufel auf mich abgesehen hat. Nein, das machen alle. Der Teufel hat auch auf alle Menschen abgesehen, nicht nur auf dich. Der hat auch auf Jesus abgesehen gehabt. Der hat auf die Apostel abgesehen gehabt. Also bild dir nichts ein. Wenn einmal Nöte über uns kommen, und ich weiß, das ist rein menschlich, mache ich ja auch so, dann denke ich, der Himmel hat mich vergessen oder Gott hat mich aufgegeben oder Gott hat mich nicht mehr lieb, jetzt straft und züchtigt er mich. Und so. Da denkst du die blödesten Gedanken, wenn schlechte Dinge mal passieren. Weißt du, die guten, dass Gott dich lieb hat, wenn es dir gut geht, dann denkst du nicht, da wirst du nicht erinnert. Aber wenn es dir schlecht geht, dann kommt der Belzebub und erzählt dir und surrt dir was vor und musiziert dir was vor. Also denk nicht ganz gleich so schlimm. Das ist also was auch zu Schwierigkeiten. Bete. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann bete. Oder wenn es dir gut geht, singe Lieder. Psalmen, Chorus, was es auch immer ist. Denk nicht, dass du was falsch gemacht hast. Das kommt und geht wieder. Schwierigkeiten, Probleme, Kämpfe, Anfechtungen, sie kommen und gehen. Komm zu Gott, wenn Sturm mal in deinem Leben kommt. Komm zu dem Herrn und rufe ihn mal an in der Not, wenn es mal drunter und drüber geht. Dein Denken verschlimmert noch das, die ganze Geschichte. Wenn du anfängst zu denken und der Teufel sagt, siehst du, das habe ich dir schon gesagt. Und das weißt du ja. Weißt du, nicht umsonst straft und züchtigt Gott. Und schon glaubst du ja, dass du gestraft und gezüchtigt wirst. Und dann beschmutzt du deinen gesunden Geist. Dann kommen alle möglichen dummen Gedanken wieder in den Kopf und alle negativen Gedanken, warum, weshalb und so weiter. Und dann plötzlich wird dein Herz eine Brutstätte des Teufels. Was weiß ich, warum das alles, wieso, weshalb gerade mir, warum nicht bei den anderen, bin ich besser oder schlechter, was ist mit mir? Die größten Feinde deines Geistes sind deine Gedanken. Das sind deine Gedanken. Aber gerade unter den Schwierigkeiten wächst du. Die meisten wissen das gar nicht und bedenken nicht, dass die gerade unter Schwierigkeiten wachsen. Jesaja 54, Vers 10. Berge können fallen oder weichen, doch meine Gnade weicht nicht von dir, sagt der Herr. Berge können, die werden auch alle, die Berge zerfallen letztendlich. Wenn du jetzt das Voralpengebiet nimmst, das waren mal höher und größer die Berge als die Alpen. Aber jetzt sind die Alpen größer inzwischen. Aber nächstes Mal werden die Alpen kleiner und die Voralpen werden wieder größer. Also, du musst also gar nicht so dramatische Sachen nehmen. Berge können fallen oder weichen, doch meine Gnade weicht nicht von dir. Lass dich also von Schwierigkeiten nicht aufhalten. Gott hat dir eine Schwimmweste gegeben. Wenn schon Schwierigkeiten kommen, leg dir die Schwimmweste an. Das ist Gebet. Fang an zu beten. Einfach wo du bist, wo du stehst. Wenn Bedrängnisse kommen, fang an zu beten. Das ist der Schlüssel. Und egal was kommt, ob jetzt was schlimmer wird oder nicht so schlimm wird, du solltest anfangen, deine Probleme, deine Schwierigkeiten in Gebete formulieren. Einfach in Gebete, ganz einfache Gebete. Gebete ist der einfachste Weg, aus dem Dilemma herauszukommen. Ich will noch ein paar Wahrheiten sagen, bevor ich zum Thema komme. Komm zu Gott, wenn du Schwierigkeiten hast. Wir sollten uns mit den Schwierigkeiten anfreunden. Verstehst du, was ich sage? Verstehst du? Wer hat's verstanden? Das sind ein paar, die es noch nicht verstanden haben. Wir sollten uns mit den Schwierigkeiten anfreunden. Du sollst deine Feinde lieben. Das sind deine Schwierigkeiten. Deine Feinde sind deine Schwierigkeiten. Freund dich an. Mach dich mit ihnen bekannt. Werd mit ihnen vertraut. Wisse, wie sie funktionieren. Was sie mögen und was sie nicht mögen. Wie sie reagieren. Lerne auch deine Schwierigkeiten kennen. Wie überwinde ich sie am besten? Das ist so wichtig. Wie überwinde ich meine Schwierigkeiten? Also das ist so wichtig, dass du nicht nur deinen Feind draußen da, diesen Moslem oder Türken oder Heiden oder was weiß ich, das ist nicht dein Feind. Dein Feind ist der Teufel. Und wisse, wie man den Teufel nimmt. Du musst wissen, wie man den Teufel nimmt. Wie kann ich ihm begegnen? Wie kann ich ihn in die Flucht schlagen? Oder wie kann ich ihn kurz halten? Wir müssen lernen, den Teufel kurz zu halten. Hast du nicht einen großen Hund gehabt? Den musst du manchmal auch kurz halten. Den musst du kurz halten und so weiter. Und sonst flippt er aus. Weißt du, wenn du dem Teufel, dem Hund lange Leine gibst, dann flippt er aus, dann macht er, was er will. Dann musst du ihm folgen und nicht er dir. Aber bei uns ist es so, Gott will, dass der Teufel uns folgen muss und nicht wir dem Teufel. Dass die Schwierigkeiten uns dienen müssen und wir nicht diesen Schwierigkeiten. Nur nebenbei. Wir brauchen ein ganz klares Bild von unseren Schwierigkeiten, was sie sind, wozu sie da sind. Und wir brauchen auf der einen Seite ein ganz starkes Gottesbild. Mein Gott ist ein starker, mächtiger Gott. Wenn wir klein denken von Gott, von uns, von der Welt, werden wir immer den Überblick verlieren. Kleine Leute, die verlieren immer den Überblick. Fang an, von Gott groß zu denken. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist ein großer Gedanke. Oder dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Weißt du, wenn du klein bist, verlierst du ganz schnell den Überblick. Oder wirst blind für die Lösungen, die Gott bereithält. Du musst also höher stehen als dein Feind, als deine Schwierigkeit, als dein Widersacher, als deine Not. Du musst näher bei Gott sein. Das ist das Geheimnis eines erfolgreichen Lebens. Die meisten bringen deine negativen Gedanken, sind was deine negativen Gedanken produziert und bringt es, sind also Menschen, ach du Ärmster, was du alles durchmachen willst und musst und wo du da durch musst. Hör auf, dich bedauern zu lassen. Das ist Gift für deinen gesunden Geist. Ich arme. Und weißt du, das tut einem gut, der Seele tut es gut. Dem Fleisch tut es gut, wenn du bemitleidet wirst. Ach, weißt du, also die sehen auch ein, dass ich schon durch solche Tiefen da durch muss. Die beten jetzt schon für mich. Und die sammeln schon die Kollekte für mich, damit ich da besser durchgehe. Negative Menschen, mitleidige Menschen, die vergrößern deine Schwierigkeit. Die vergrößern deine Schwierigkeit. Hör auf, nach Mitleid zu betteln. In aller Liebe. Nach Mitleid. Hör Gott, was für Lösungsvorschläge er für dich hat. Was er will, das, was du in deinen Schwierigkeiten machst. Er sagt, komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Du solltest aufhören, nach Mitleid zu betteln. Hör auf. Jakobus 5, wenn du das liest, du solltest auswendig lernen. Das ist für kranke Leute, für schwache Leute, für arme Leute, für gebundene Leute, für mühselige Leute, der Schlüsselvers. Ist jemand von euch bedrückt? Ist jemand von euch bedrückt? Also Depression. Was weiß ich, was das alles so ist, bedrückt. Der soll beten. Wenn du bedrückt bist, fang an zu beten. Bedrückte Leute sollen anfangen, auf die Knie zu gehen, noch tiefer runter, als sie schon sind. Du kannst, also wenn du auf die Knie gehst, kannst du nicht mehr tiefer gehen. Also höchstens, du legst dich noch auf den Bauch. Also, wer bedrückt ist, der soll beten. Wie, welche Stellung und welche Position, das spielt jetzt keine Rolle. Du sollst beten, wenn du bedrückt bist. Ist einer fröhlich von euch, der soll ein Loblied singen. Also, du solltest immer die Situation ausnützen, egal in welcher Situation du dich befindest. Du solltest, wenn du bedrückt bist, auf die Knie gehen und beten. Und wenn du fröhlich und glücklich und jetzt gut gelaunt bist, dann solltest du Loblied singen. Und dann heißt es weiter, ist aber einer von euch krank. Und das kann auch vorkommen, dass auch Christen krank werden. Das ist ganz normal. Denn Viren schwirren überall in der Luft. Jetzt, unterwegs habe ich, beim Herfahren habe ich gehört über Impfen, haben sie dann ein Kommentar oder ein Interview gebracht von einem Doktor über das Impfen, dass man die Kinder impfen soll. Wenn die Kinder geimpft werden, dann werden die Omas und Opas nicht krank. Weil die Kinder sind es, die Omas und Opas anstecken aus dem Kindergarten. Bringen sie dann diese ganzen Kinderkrankheiten. Und dann wundert sich der Oma und Opa, und man hat festgestellt, Kinder, die geimpft sind, da wird Oma und Opa nicht krank. Also nur nebenbei. Also, ist jemand krank? Nur nebenbei. Ist jemand krank? Wird jemand angesteckt? Der rufe Verstärkung. Ja, der rufe Verstärkung. Da soll die Ältesten oder die Älteren, die Erfahrenen, die Stärkeren der Gemeinde zu sich rufen und um Verstärkung bitten und sie sollen kommen, ihn mit Öl salben, die Hände auflegen, mit ihm beten und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Also Gott hat ein Rezept, eine Lösung, Patentlösung für unsere Probleme. Wenn du Probleme mit Problemen konfrontiert wirst, welcher Art auch immer, Krankheit ist hier mal eine Sache, dann hol Verstärkung. Komm, sag, lass uns jetzt zusammen gegen den Teufel rennen, gegen die Krankheit rennen, gegen das Problem angehen. Oder wenn es zu zweit ja nicht funktioniert, dann nimm noch eins. Also, und wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten, das ist ein Geheimnis. Und wir wollen auch heute, wenn es nötig ist, auch Fürbitte füreinander und miteinander tun. Wir wollen beten, denn manchmal musst du an der Hand jemanden nehmen und sagen, komm, wir wollen zusammen beten jetzt. Und wir lassen uns das nicht gefallen, wir lassen uns das nicht bieten. Ist jemand krank? Bitte helfen Sie mir, der Teufel ist hinter mir her. Die Krankheit ist hinter mir her. Der Tod ist hinter mir her. Die Seuche ist hinter mir her. Die Pestilenz. Die Dämonen. Wir sollen beten. Und wenn du allein nicht fertig wirst, hol dir Verstärkung. Deshalb hat Gott Menschen geschaffen. Und so viele noch dabei. Und sogar sehr viele Chinesen unter Umständen. Ich frage mich, warum? So, beten. Und dann Verstärkung holen. Und eine zweifache Schnur reißt nicht. Oder dreifache schon gar nicht. Epheser Kapitel 6, wir bleiben kurz bei Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 20, wenn du willst, kannst aufschlagen und nachlesen. Da heißt es, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also du sollst nicht nur Bruder und Schwester rufen, sondern du sollst auch den Herrn anrufen und sagen, lieber Gott, hilf mir. Und da hast du schon Vater, Sohn und den Heiligen Geist, wenn du Gott anrufst. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wahre Christen sollen wissen, Schwierigkeiten sind nicht das allerletzte, das vorletzte. Und wir sind noch lange nicht am Ende, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Und müsst auch nicht verzweifeln oder Kopf in den Sand stecken oder was weiß ich auch immer. Wir sollen immer Verstärkung rufen. Also wir Christen sind nie auf einem einsamen Posten. Wir haben immer Rückhalt und Rückendeckung. Der Herr. Und du hast immer eine Trumpfkarte in der Hand. Du kannst, oder im Ärmel, du kannst es dann sagen, und so ist es. Dein Gebet und dein Glaube, das ist deine Stärke. Wahre Christen lassen sich nicht so schnell in Panik bringen. Und jetzt, was machen wir denn? Wie soll es weitergehen? Nein, das Kind Gottes bleibt stehen zuerst einmal, überlegt sich dreimal und dann holt Verstärkung und dann fragt Gott, was soll ich machen? Wie sollen wir da vorgehen? Ich habe eines festgestellt, Panik ist ein Trick des Teufels. Der Teufel möchte dich absolut immer in Panik bringen, in Verzweiflung. Durch schlechte und schwierige Zeiten, durch Pannen, egal was, auch wenn es Autopanne ist, bringt der Teufel dich in Schwierigkeiten. Will dich verunsichern, versucht dich in Zweifel bringen, warum ist mir heute das Auto nicht angesprungen? Oder warum bin ich nicht aus der Garage rausgekommen? Vielleicht wollte der Herr was anderes von mir, vielleicht soll ich zu Hause bleiben und so weiter. Ich weiß doch, all diese dummen Gedanken sind schon auch in meinem Kopf gewesen. Und dann hast Angst, vielleicht sagst du vielleicht, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Dann wird man fromm auf einmal und wenn man sagt, na ja gut, also der Herr will das verhindern und vielleicht wäre was unterwegs passiert. Aber dann bist du erstaunt, wenn du dann doch gehst, passiert auch nichts. Also der Teufel will uns nur verunsichern. Das ist, was der Teufel durchweg der Reihe nach will. Er will uns verunsichern, will uns in Sorgen stürzen. Und Angst darf dein Leben nicht bestimmen, sondern das Gebet. Weißt du, wir sollten uns gar nicht so von Panik und Ängsten und so weiter, Sorgen und so weiter treiben lassen, sondern wir sollten beten. Und wenn du gebetet hast, dich Gott anvertraut hast, dann geh. Dann warte nicht zweimal. Dann geh, dann hast du grünes Licht. Panik ist eine Einstellung. Wenn man sich auf etwas noch Schlimmeres einstellt, es könnte noch was Schlimmeres passieren, oder sich größere Schwierigkeiten vorstellt oder größere Probleme. Es ist schon schlimm, was passiert ist, aber sich ja noch auszumalen. Weißt du, Christen sind gute Schwarzmaler und Schwarzseher. Fang an, so zu sehen, wie Gott dein Leben sieht. Der Herr ist mit uns, der Herr begleitet uns, er stellt uns Engel an unserer Seite, Psalm 91, die Gott fürchten, Engel lagern sich um die, die haben nichts zu befürchten. Wenn du in Panik gerätst, weißt du, dann kannst du nicht mehr denken. Dann denkst du, was kann ich machen, was kann ich machen, was kann ich machen, was kann ich machen, was kann ich machen? Wie soll es weitergehen? Und dann überlegst es, bete einfach, werde ruhig. Ihr sollt stilles sein, sagt Gottes Wort. Und ich will für euch streiten. Weißt du, das ist das Geheimnis eines gesegneten Lebens. Fang an, stille zu sein. Und stilles sein ist, sich nicht aufzuregen, nicht in Panik zu geraten. Stilles sein ist, ruhig zu bleiben, einfach cool zu bleiben vor Gott. Panik ist, du rennst und dich jagt niemand. Und der Blutdruck steigt, Kreislauf bricht zusammen. Panik ist, weil du also nicht mehr drüber richtig nachdenkst und nicht nachdenken kannst mehr, bist überwältigt vom Sorgengeist. Da kontrollieren dich andere Mächte und Geister. Und dann kommen nachher Kurzschlusshandlungen, da explodiert alles, dann fällt dir alles aus der Hand. Hast du nicht gemerkt? Wenn du mal in Panik, Verzagtheit und Unsicherheit bist, dann selbst der Löffel fällt dir aus der Hand. Selbst der Löffel. Die Bibel sagt, der Gottlose rennt und niemand jagt ihn. Das ist Panik. Also, wenn du merkst, es geht nichts mehr, dir fällt schon der Löffel aus der Hand, dann fang an, leg den Löffel hin und fang an zu beten lieber. Und nicht weiter zu essen. Sonst verschluckst du dich noch. Und da bleibt sogar die Kartoffel im Hals stecken. Nein, in aller Liebe. Das passiert alles nur aus Panik, weil du dann nicht mehr richtig atmest. Gar nicht. Bei dir funktioniert nichts mehr dann richtig. Weißt du, da bricht das ganze Immunsystem zusammen. Dann jagen dich deine Gefühle. Dann wirst du verfolgt von allen möglichen Monstern, Horrorbilder, Gerüchten oder Fehlern aus der Vergangenheit. Dann fallen dir allerhand Sünden ein. Du glaubst gar nicht, wenn der Teufel dich einmal anfängt zu jagen, was für Sünden dir einfallen. Die der Herr Jesus schon längst vergeben hat, die schon längst mit der Taufe abgewaschen sind. Diese Sünden fallen einem ein. Nicht die, die du jetzt gerade gestern begangen hast, nein, von alters her. Deine Kindheitssünden fallen dir dann ein. Und sagst, jetzt guck mal, jetzt rächt sich das alles. Panik ist das, wo der Teufel dich nur runterziehen möchte. Also, wenn du in Schwierigkeiten kommst, in Not kommst, fang an, vor Gott, die Hände falten. Am besten ist es, du gehst auf die Knie, denn dann kann der Teufel dich nicht mehr jagen. Auf den Knien kommst du schlecht vorwärts. Wenn du laufen musst, also in aller Liebe, da geht's nur, weißt du, lass dich nicht jagen vom Teufel. Das ist das Geheimnis, das, was ich dir heute beibringen möchte und mit Gottes Hilfe zeigen möchte. Du musst dich nicht treiben lassen. Manche, die rennen und springen. Die rennen hin und her zum Seelsorger, Psychiater, zum Arzt, zum Neurologen und welchen Lügner auch immer noch. Weißt du, Panik kommt immer, wenn du schlechte Zeit hast. Mir ist noch nie Panik ausgebrochen in guten Zeiten, in gesegneten, in glücklichen Zeiten. Weißt du, in erfolgreichen Zeiten. Ich bin noch nie in erfolgreichen Zeiten in Panik geraten, sondern immer in miserablen Zeiten. Also Zeiten, die nichts waren und die nichts gingen. Und solange dir gut geht, ist der Teufel passiv. Dann schläft er, kann er nichts tun. Aber dann kommt eine Autopanne, ein Problem. Dann überlegst du dir, ich habe jetzt kein Geld für die Reparatur. Und die nächste Werkstatt, wo ist denn die überhaupt? Und dann kommen alle möglichen Gedanken. Und dann kommst du hin, dann musst du 3 Wochen warten, bis du drankommst mit der Reparatur. Und dann wenn du dran kommst, hast du wieder kein Geld mehr. Und so ist ein Kreislauf. Du kommst in einen Kreislauf rein. Und das ist dieser Teufelskreis. Und wir müssen durch Gebet diesen Teufelskreis durchbrechen. Indem wir sagen, ich bete und Gott wird mir helfen. Ich vertraue Gott, ich zweifle nicht. Deshalb zuletzt. Wir machen das meistens zuerst, dass wir sorgen und so weiter. Wir machen zuletzt, sagt Paulus, alles, wenn du schon alles probiert hast, wenn alles nichts gelaufen ist, wenn alles nichts war, jetzt probier auch mal mit beten. Vielleicht nützt es da dir was. Vielleicht hilft es da. Zuletzt. Also, so fängt Paulus an. Wenn du verzweifelt bist, da fang an zu beten. Erst recht zu beten. Wenn du in Schwierigkeiten steckst und konfrontiert wirst mit allen möglichen Dingen, wo du dich auseinandersetzen musst. Wenn du keine Schonzeit mehr hast, wenn du jetzt nur noch gejagt wirst. Da denkst du, wo soll ich als armer, elender Mensch mich noch verkriechen und verstecken? Dann fang an zu beten. Denn wenn du betest, sieht dich der Teufel nicht. Kann dich gar nicht sehen, nicht erreichen. Das ist ein Geheimnis. Weißt du, seh nicht nur das Negative. Wenn du betest, siehst du Gott. Und in dem Augenblick, wo du Gott siehst, bist du aus einem anderen Stoff. Du bist ein Mensch aus einem anderen Wesen, aus einem anderen Geist in dir. Wenn du Gott siehst, kann der Teufel dir nichts anhaben. Betet und wache, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Also der Teufel greift dich immer nur dann an, wenn du ganz ehrlich bist, dann, wenn du nicht gebetet hast. Und wenn du beten vergessen hast, sehe nicht nur das Negative und die Werke des Teufels oder die Katastrophe, die Krise und fixiere dich nicht auf dein Problem, sondern fixiere dich auf Gott und sag, lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Gott, den Allmächtigen. Sehe, Gott ist noch da, der Allmächtige, der hat alles unter Kontrolle, der hat alles in seiner Hand. Komm zu Gott mit deinen Schwierigkeiten. Noch, selbst wenn die irgendwo ganz weit weg sind, so am Horizont, da spürst du, weißt du, bevor was kommt, spürst du. Du hast eine Ahnung, eine Vorahnung. Du spürst, aha, jetzt werden die mageren Zeiten kommen. Die dürren Kühe tauchen jetzt schon irgendwo auf, jetzt langsam. Jetzt sind wir schon im 5. Jahr, 6. Jahr, 7. Jahr und jetzt kommt bald die magere Kuh. Jetzt siehst du schon, am Horizont irgendwo taucht sie da auf. Wenn du siehst, die Feinde aufmarschieren oder hörst schon ein Gerücht und fühlst dich, ich bin von meinen Feinden eingeschlossen, Paulus sagt, fangt an zu beten, zieh die Waffenrüstung Gottes an. Und wende die Kraft Gottes richtig an. Es genügt nicht, dass du weißt, also alle Verheißungen stehen in der Bibel, alles sind für mich. Die musst du auch anziehen. Die musst du auch am Leib tragen. Anziehen heißt am Körper tragen. Hier, ich muss das bei mir haben. Das kann ich nicht irgendwo suchen. Wo habe ich das? Wo habe ich jetzt das Gebet? Wo ist meine Gebetsecke? Du musst deine Gebetsecke in dir selber drin haben. Dein Altar in dir selber haben. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Man weiß, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen, das weiß jeder. Da muss man nicht groß gebildet sein und auf die Uni gewesen sein. Man muss nicht irgendwie gut belesen sein. Das siehst du, das wird alles teurer. Das wird alles teurer. Und du musst gut gerüstet sein und die gute Rüstung, die starke Waffenrüstung Gottes haben. Und die ist da. Zieht an. Du musst nur in die Garderobe Gottes gehen und sagen, Herr, ich brauche jetzt eine Schwimmweste. Ich brauche jetzt einen Panzer. Ich brauche jetzt Stiefeln. Ich brauche das und ich brauche das. Und es genügt nicht und es reicht nicht aus, dass du nur angezogen hast. Du musst auch anwenden. Du musst jetzt anfangen anzuwenden. Wie funktioniert das? Du musst wissen, wie man einen Revolver bedient. Was nützt dir denn ein Revolver, verstehst du? Mit dem Revolver kommst du nicht weit. Kannst zeigen und der Feind schlägt dir aus der Hand. Du musst auch wissen, wie man einen Revolver hält. Oder ein Schwert hält oder was weiß ich, welche Waffe auch immer. In Notzeiten ist es wichtig, wie gehe ich mit Gott um? In Notzeiten, wie gebrauche ich meine Nothelfer, mein Reserverat, wo steckt er überhaupt, wenn die Schwierigkeiten auftauchen? Wo kriege ich meine Hilfe her? Wie halte ich mich an Gott fest? Die meisten Leute wissen nicht, wie man sich an Gott festhält. Kannst du mir sagen, wie hält man sich an Gott fest? Ja, beten. Aber wie betet man richtig? Hier heißt es weiter, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewaltigen, nämlich mit Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, und mit den bösen Geistern und dem Himmel. Ja, wie kämpft man? Wie macht man das? Was machen wir jetzt? Weißt du, die Leute werden in Krisenzeiten, Notzeiten, in dunklen Zeiten ratlos, weil die nicht gelernt haben, weil sie an der Übung nicht teilgenommen haben. Und die Gemeinde ist so ein Platz, wo man übt, wie gehe ich mit Krisenzeiten oder in Krisenzeiten in Schwierigkeiten um? Weißt du, ist jemand krank, der hole Verstärkung. Ist jemand guten Mutes, der singe Lieder. Ist jemand bedrückt, der gehe auf die Knie. Du musst wissen, wo, wann, was man macht. Wie geht man da um? Mit Geistern und Gedanken kämpft man anders als mit irdischen Mächten. Und mit einer Armee oder mit Soldaten. Geister arbeiten im Kopf, das musst du wissen. Es gibt nur eine Möglichkeit, um die Probleme loszuwerden, einen Hammer nehmen und eins auf den Schädel draufklopfen. Das wäre die Lösung. Das wäre aber die harte Methode, die brutale Methode. Aber das würde sofort helfen und sofort sind die Schmerzen und die Probleme alle vorbei. Die hast du gar nicht mehr. Die sind gelöst für alle Zeit. Aber das kann man nicht machen. Das ist zu brutal. Geister sind unsichtbar. Und ich sag dir eines, weißt du, wir müssen lernen, mit Geistern umzugehen. Geister arbeiten unlogisch. Geister arbeiten unlogisch. Und wenn du das begriffen hast, Geister arbeiten unlogisch, die Fürsten, Mächten und Gewalten, die arbeiten unlogisch. Die sind total durcheinander, verwirrt. Wenn du das gelernt hast, dann wirst du auch nicht mehr mit Logik kommen und sagen, ich denke so, ich muss es so machen. Du musst total unlogisch reagieren. Aber das ist verrückt für uns Menschen, weißt du, wir gehen immer nach Logik. Was ich verstehe, was ich sehe, was ich kenne und so weiter. Geister sind unlogisch, reagieren anders. Mit Logik kriegst du bei ihnen nichts mehr aus. Du kannst dann in die Seelsorge gehen, in Therapie gehen, in Lebenshilfe gehen, kannst überall hingehen. Lass dich zu Tode beraten. Das ist eine andere Methode mit diesen Holzhammer-Methode. Verstehst du? Beratest dich. Und du denkst, jetzt könnte ich so machen. Funktioniert gar nichts. Weil die Geister nicht logisch reagieren. Aber wenn du jetzt auf die Knie machst dir Augen zu und sagst, Herr, hier bin ich. Und ich sag dir, das ist das Unlogische, was es gibt in der Krise. Das Haus brennt und du gehst auf die Knie. Das ist das Verrückteste. Aber Gott wird dich retten. Da kommt die Feuerwehr. Und unten erstickst du am wenigsten. Du erstickst immer, wenn du deine Nase hoch rausstreckst. Ja, und die denken, ich muss was groß rauskommen. Nein, je kleiner du wirst, desto besser kommst du durch. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Also dieses Unlogische. Das, was nichts in der Welt ist, ist bei Gott eine Lösung, eine Antwort. Also wir müssen lernen, auch den Geistern total unlogisch reagieren. Weißt du, du willst gesegnet werden, du brauchst Geld, dann gib dein Geld weg und du kriegst das Doppelte und Zehnfache und Hundertfache oder gerade Tausendfache zurück. Ist unlogisch. Das ist total unlogisch. Du brauchst Segen, brauchst Erfolg, brauchst Durchbruch. Gib. Und dann wird's dir gegeben. Geh. Und dann kommt was zu dir. unlogisch. Wir müssen lernen, die geistliche Kriegsführung ist das Unlogische, was es überhaupt gibt. Da geht man 7 Tage um Jericho herum. Verrückt. Dumme machen das. Schwache, die keine Waffen haben, die keine Ahnung von Kriegsführung haben, die machen das. Aber du siehst, Josua hat Jericho eingenommen, weil er unlogisch gehandelt hat. Menschen, die gelernt haben, mit Gott zu wandeln, die handeln unlogisch. Denn Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Basta. Weißt du, mit Schießpulver und Kanonen kannst du nicht mal auf Spatzen schießen. Und geschweige denn auf Gedanken, Geister und Gefühle. Du kannst nicht schießen. Weißt du, du kannst alles Mögliche machen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Du brauchst hier andere Munition, andere Waffen, andere Tricks, andere Methoden. Deshalb heißt es, ergreift die Waffenrüstung Gottes. Ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Ergreift die Waffenrüstung Gottes. Was ist die Waffenrüstung Gottes? Natürlich sagst du Schwert, Schild und so weiter. Vergiss es. Das steht nur in der Bibel für Leute, die keine Ahnung haben. Die Waffenrüstung Gottes ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Und Gott sprach. Und es geschah. Und Gott sprach. Die Waffe Gottes ist nicht da irgendwelche Gedanken, menschliche Gefühle oder Empfindungen. Gottes Waffe ist das Wort. Und wir erreichen Siege durch das Wort. Das, was du sagst, das bist du. Leben und Tod liegt auf der Zunge. Gott handelt durch Worte. Macht liegt in Jesu Worte. Und der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Also die Waffenrüstung Gottes. Schwert, Schild, Spieß. Das ist für Evangelisten. Um rauszugehen, die Welt zu missionieren. Mit Gottes Worte entmachtest du den Feind, indem du das tust, was er sagt. Ich habe jetzt nicht die Zeit, deshalb müsst ihr am Freitag kommen, am Samstag kommen, am Sonntag kommen, weil ich habe dieses aufgeteilt, die Botschaft, weißt. Maria sagt, und mir geschehe, wie du gesagt hast. Weißt du, sich an Wort Gottes festzuhalten, das ist die Waffe. Oder ich mache immer noch, wahrscheinlich mache ich heute noch und am Freitag weiter, du vom Josef, und du hast mich vergessen lassen, mein Gestern. Weißt du, vergessen und vergeben. Gottes Waffe ist vergessen und vergeben. Ich vergesse, was da hinten ist und jage nach dem vorgestellten Ziel. Gottes Waffen sind ganz was anderes, als was wir denken. 2. Korinther 10, Vers 4 bis 7. Unsere Waffen sind nicht fleischlich. Unsere Waffen sind geistlich. Wir setzen geistliche Waffen ein. Weißt du, das geistliche Leben ist so unlogisch, Leute. Wir denken, das ist so logisch, das ist unlogisch. Weißt du, du vergibst, du gehst runter, du bist stille, du tust nichts, lässt Gott wirken, du tust, während die anderen wirken. Du machst genau das Gegenteil. Das ist das unlogische Leben, das Leben im Geist. Du regst dich da nicht auf, während die anderen hochgehen und explodieren. Unsere Waffen sind nicht fleischlich. Sie sind nicht stofflich, sie sind nicht sichtbar, sie sind nicht menschlich. Unsere Waffen sind geistlich. Weißt du, das geht über den Kopf, das wird im Kopf verarbeitet, es wird überlegt, es wird nachgedacht, es wird umgesetzt. Weißt du, wir ersetzen das Negative durch positive Gedanken. Das sind unsere Waffen, dass wir nicht negativ denken, sondern positiv. Es wird alles gut werden. Mit Gott wird es gut werden. Das Beste liegt noch vor uns. Nicht wir, ach ja, die schönsten Jahre meines Lebens sind dahin. Wer so denkt, der kann gleich sein Grab schaufeln und sich eingraben lassen. Das Beste kommt noch. Und ich werde noch die Taten des Herrn verkündigen. Weißt du, wenn du mal im Himmel bist, was wirst du im Himmel da singen? Ist jemand guten Mutes, der singe? Wir sollen jetzt schon anfangen zu singen, guten Mutes, jetzt hier zu sein. Und fang an zu singen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn ich in den Keller musste, ich habe keine Angst gehabt vor den Mäusen und so weiter. Ich konnte mit den Mäusen umgehen. Aber habe ich doch irgendwie, wenn es irgendwo was geräuschelt hat oder irgendwie was geknackt hat, habe ich doch gedacht, hier ist jemand. Aber dann habe ich gesungen. Irgendein Volkslied gesungen. Selbst Volkslieder wirken Wunder, glaub mir das. Und selbst Rap-Lieder, oder wenn du nicht singen kannst, einfach du sagst was, du tust was, und das vertreibt Gespenster. Singen vertreibt Geister. Die meisten Leute wissen nicht, dass gerade Singen und Musik zum Exorzismus gehört. David nahm seine Harfe und spielte, und der böse Geist ist verflogen. Und du hast böse Geister in deiner Umgebung, wirst sie nicht los, fang an, Musik zu machen. Nicht Kassetten auflegen, selber. Nimm einen Kochtopf und poltere. Und dann hören die Poltergeister auf. Ja. Oder klatscht in die Hände, steht in der Bibel. Also, selbst wenn du nichts kannst, gehst du durch deine Wohnung und klatsch. Dann, weißt du, dann kämpfst du den guten Kampf des Geistes oder des Glaubens. Das sind die Waffen. Weißt du, Gott hat uns Hände gegeben. Und Hände ist nichts anderes wie Verlängerung des Herzens. Und wenn Gott in deinem Herzen ist, dann bist du ein verlängerter Arm des Herrn. Also, hab Mut, gehst in den Keller und klatsch. Da wirst du sehen, die ganzen Spinnen verkriechen sich, die ganzen Mäuse verkriechen sich, alles verkriecht sich. Nur nebenbei. Wir gehen aber nicht in den Keller, wir müssen durch die Hölle durch, manchmal. Also, vertreib das Negative durch das Positive. Die Finsternis wird durch Licht vertrieben, Zweifel durch Glauben, Schwäche durch Kraft. Du musst nur richtig auftreten. Tritt mal richtig auf. Stell dich auf deine Hinterfüße, da wo du stehst. Und sag, nein, ich lasse mir das nicht gefallen, ich lasse mir das nicht bieten, ich nehme das nicht an. Und Teufel hinter mir. Weißt du, Jesus hat, wenn sich Jesus das leisten kann, Satan hinter mir, solltest du das von ihm lernen. Er sagt, lernet von mir. Satan hinter mir. Das widerfahre dir nicht. Weißt du, oder da kommst du nicht durch. Und wenn jemand dich entmutigen will, kannst ruhig sagen, Satan hinter mir. Denn Entmutigung ist immer vom Teufel. Grundsätzlich. Jede Entmutigung ist vom Teufel. Also, das Negative durch das Positive ersetzen. Schmutz durch Reinheit. Fang mal Großputz. Das Hässliche durch Schönheit. Schmücke es, Schöne und so weiter. Das Innere durch das Äußere ersetzt mal durch die innere Schönheit und den Teufel durch Jesus. Ersetze den Teufel durch Jesus. Weißt du, der Teufel möchte, der surrt dir, der pfeift dir oder knurrt dir was vor, der brüllt wie ein Löwe und versucht dich zu ängstigen und sagen, nein, 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 nein. Du musst lernen, auch Ja zu sagen. Ich will's. Und das wird schon passieren. Israel stand einmal vor einer unmöglichen Situation, da sind sie rausgezogen. Einmal das Wasser war bitter und das andere, da war gar kein Wasser da. Das ist noch schlimmer, als wenn bitteres Wasser da ist. So, und in 2. Mose 17, Vers 1 bis 4, da ist eine Geschichte da. Die ganze Gemeinde der Kinder Israel machte sich auf der Reise durch die Wüste Sin nach dem Gebot des Herrn. Der Herr hat gesagt, geht jetzt in die Wüste Sin. Geht, macht das durch und sie lagerten sich in Raphidim, aber es gab kein Wasser für die Menschen dort zu trinken, heißt es da. Und das Volk murrte gegen Moses und sprach, warum ist es, seid ihr uns hier aus Ägypten rausgeführt und damit unsere Kinder und unser Vieh hier stirbt und verdurstet? Und Moses rief zum Herrn, wenn Schwierigkeiten kommen, ruft zum Herrn. Und Moses rief zum Herrn und sprach, was soll ich mit den Menschen tun? Sie sind fast fertig und sie steinigen mich noch. Vielleicht bist du auch in so einer Situation, wo die Leute dich steinigen und kreuzigen und hängen. Gott hatte sie aus Ägypten rausgeführt. Da waren sie glücklich. Und er hat sie nicht rausgeführt, damit sie in der Wüste vertrocknen, verdursten und umkommen. Das war nur ein Test. Was werden die Kinder Gottes machen, wenn sie jetzt kein Wasser kriegen? Werden sie den Moses steinigen? Werden sie zu Moses gehen? Und du siehst, was Christen immer machen, was Kinder Gottes machen. Die gehen immer zu Menschen. Moses, warum hast du uns rausgeführt? Pastor, warum hast du uns daher gebracht? Oder Schwester, oder Bruder, warum hast du mich hierher geführt? Und die wollen dich steinigen und kreuzigen. Und sie haben nicht, oder dann gehen sie zu Menschen statt zu Gott. Und Moses ist der Einzige, der hier was Vernünftiges tut. Er geht zu Gott. Die wollen mich kreuzigen oder hängen. Israeliten waren gehorsam, als sie aus Ägypten auszogen, aufgrund des Gebots vom Herrn. Und nun sind sie auf dem Trockenen. Weißt du, sie haben Gott erlebt und sie haben nicht begriffen, Gott möchte ständig, dass wenn sie Schwierigkeiten haben, zu ihm kommen und nicht zu Moses und nicht zum Pastor und nicht irgendwohin. Also ist jemand bedrückt, der geht auf die Knie. Weißt du, ganz am Anfang der Geschichte, da war Adam der Priester. Dann später sind sie zu Priestern gegangen, die Leute. Immer wieder Priester, betet ihr für mich. Aber Gott will, dass jeder Einzelne ein Priester ist und selber betet und selbst mit Gott spricht. Also wenn du Schwierigkeiten hast, du sollst dein eigener Priester sein und nicht den Mose suchen. Wo ist jetzt der Moses? Wo sind die Ältesten? Wo sind Leute, die beten können? Wenn du in Schwierigkeiten bist, fang an zu beten. Ist jemand bedrückt, der geht auf die Knie. Typisch für Kinder Gottes ist, und immer nach dem gleichen Muster verfahren sie da, ja, wo ist jemand, wo Glauben hat? Du hast das Maß des Glaubens ausreichend. Das, was du kannst, was du sollst, was du brauchst, was du musst, das hast du. Du musst es nur freisetzen. Gott will nicht, dass du stirbst, aber Gott will, dass du dich vernünftig verhältst, dass du zu ihm gehst und nicht zu Moses. Zu ihm. Und was ist passiert? Nach dem Gebet von Moses haben sie 38 Jahre lang Wasser aus dem Felsen gehabt. Und das bittere Wasser in Mara war trinkbar. Nur indem sie das Kreuz oder das Stück Holz reingeschmissen haben und das Holz hat das Wasser trinkbar gemacht. Das Beste, was du tun kannst, geh zu deinem Schöpfer gleich, zu deinem Konstrukteur. Wenn irgendwas in dir nicht funktioniert, geh zu dem, der dich geschaffen hat. Der Billy erzählt so schöne Geschichte und eine Geschichte oder Illustration, die er immer wieder verwendet ist. Also Mercedes, wenn es, er hat noch genug Ersatzteile für auch ältere Modelle. Also, weißt du, auch selbst wenn du schon so ein Auslaufmodell bist und du denkst jetzt, also meine Marke wird nicht mehr verkauft. Ich bin eine Extramarke. Gott hat für dich auch noch Ersatzteile für die nächsten 100 Jahre. Gott hat Ersatzteile für dich. Geh zu deinem Auftraggeber, zu deinem Vater, zu deinem Erlöser. Komm mit deinen Schwierigkeiten zu Gott. Weißt du, Christen müssen lernen, auf eigene Füße zu stehen. Wenn Probleme kommen und die werden kommen und die sind da und wir sollen viel mehr auf unsere Knie gehen, nicht auf die Füße. Lass uns auf die Knie gehen und wir gehen auf die Knie nicht vor unseren Problemen. Geschwister, das ist ganz arg wichtig. Ich beuge meine Knie nicht vor meine Probleme. Ich beuge meine Knie nur vor Gott. Wenn ich bete nicht, weil ich Probleme habe, sondern ich bete Gott an. Ich werde meine Probleme nicht anbeten. Ich werde meinen Problemen nicht recht geben. Und was es auch immer ist, woher das auch kommen, lieber falle ich tot um, bevor ich den Götzen da anbeten. Jesus sagt in Matthäus 17, Vers 14 bis 21, und ich möchte auch einen Gedanken hier aufgreifen, komm zu Gott mit deinen Schwierigkeiten. Diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Diese Art, dein Problem, was du hast, ist ein geistliches Problem, hat eine geistliche Ursache. Irgendwo ist ein Problem, was aufgearbeitet werden sollte. Diese Art fährt nicht aus, also durch Beten und Fasten, was auch da alles drin steht. Fasten ist eine verborgene Wahrheit. Die meisten Leute haben das verkannt und noch nie richtig erkannt, was es ist. Viele Probleme kannst du gar nicht anders lösen, als durch Beten und Fasten. Und zwar durch richtiges Beten und richtiges Fasten. Fasten ist nicht hungern oder auf irgendwelche Leckerbissen zu verzichten. Vater, Fasten ist noch viel mehr. Fasten ist ein Gebet nach dem Willen Gottes. Und Fasten ist Unterstreichung des Gebets. Ich unterstreiche, ich will das, koste mir, was es wolle, selbst wenn ich tot umfalle. Ich will das haben, das ist Fasten. Ein entschiedenes, entschlossenes Handeln. Ein Unterstreichen meiner Bitten. Ich will, Gott stehe mir bei. Ich will. Und mir ist egal. Also Fasten sagt, ich bin bereit, den Preis zu bezahlen, egal was es kostet. Ich will es haben. Bist du entschlossen? Entschieden? Und wenn du fastest, ist also ein Draufgehen auf die Sache, ich will um jeden Preis. Beten und Fasten gehören zu den Waffen Gottes, was Gott uns gegeben hat, in seinem Waffenarsenal. Das gehört zur geistlichen Waffenrüstung. Beten und Fasten. Wenn wir beten und fasten, dann kommt Gott plötzlich auf den Plan. Stell dir vor, Gott sagt, ja, der verhungert, der arme Mann. Und so weiter, der verhungert. Da wird Gott aktiv. Und da passiert etwas, wenn Gott sieht, dass dir es bitter ernst ist. Den meisten Leuten ist es nicht ernst, wenn sie beten, ja, oh Gott, du weißt ja, naja, wäre schön, wenn ich gesund werden würde, wäre schön, wenn ich wieder Geld hätte, schön, wenn ich wieder eine Arbeit hätte, schön, wenn ich eine schöne Wohnung hätte, es wäre schön, wenn wieder alles gut werden würde, wenn unsere Beziehungen wieder stimmen und wenn unsere Kinder wieder fröhlich sind und wieder was lernen, was begreifen und denen, und wenn denen in der Gemeinde wieder vorwärts geht. Nein, weißt du, wenn wir richtig beten, muss es ernst sein, denn gleichzeitig im Jakobus 5, da heißt es, ein ernstliches Gebet vermag viel. Und da ist Fasten drin. Da steht zwar nicht das Wort Fasten drin, ein ernstliches Gebet. Ist es uns wirklich ernst? Weißt du, du betest ganz anders, wenn dein Haus brennt. Ah ja, aber Herr, naja, bring Ordnung in meinem Haus. Weißt du, das ist noch nicht ernst. Das kannst du ja auch selber machen. Aber wenn dein Haus brennt, wenn es die letzte, allerletzte Lösung ist, Fasten ist eine verborgene Kraft des Betens. Wer fastet, der bettelt nicht mehr, der geht aufs Ganze. Der wird radikal. Und nur Radikale gewinnen die Welt. Nur Radikale gewinnen die Welt, auch Gott, Gottes Welt. Der sagt seinem Gott, du hast uns rausgeführt hier. Gott, du hast uns hierher gebracht, bitte bring mich auch weiter jetzt. Also bis hierher habe ich dir gefolgt, bis hierher habe ich dir vertraut, bis hierher habe ich dir gedient. Das alles habe ich jetzt aus deiner Hand genommen, jetzt müsste ich auch mit deiner Hilfe weiterkommen. So geht's nicht. Du musst die Waffen Gottes anlegen. Und auch die Sprache Gottes sprechen dabei. So, das gehört alles dazu. Die Art und Weise, dir die Dinge aneignen, wie Gott sich die Sachen aneignet, in der Art und Weise, wie der Herr auch dem Satan, Dämonen begegnet. Schau, du kannst von Jesus lernen, wie ist er den Dämonen begegnet. Ach Teufelchen, geh mal doch raus, bitte lass doch den armen Kerl da in Ruhe. Armer Teufelchen, geh bitte, lass doch, der Mann will leben. Beruhige dich. Nein, der ist radikal gewesen. Geschwister, und es ist so wichtig, dass wir wieder radikal werden. Dass wir den Teufel nicht mit leiser Flüsterstimme behandeln, sondern hau ab! Das ist auf die Hinterfüße stellen. Das ist nicht nur ein Seufzer. Weißt du, wir seufzen manchmal viel zu viel. Wir sollten radikal werden im geistlichen Bereich. Wenn du anfängst zu beten und zu fasten, wie es in der Bibel drin heißt, und weißt du, du kannst ganz anders geistlich und geistig handeln, wenn du fastest. Solange der Bauch voll ist und so alles da bist du so belastet mit dem Essen und mit den süßen Speisen und Leckerbissen und denkst schon an die nächste Mahlzeit. Aber wenn du auf Gott dich konzentrierst, das ist viel radikaler. Wenn du überleben willst, dann musst du mit Gott einen Pakt schließen, einen Vertrag machen. Und nur so bleibst du auf dem Schlachtfeld Sieger und behältst die Oberhand. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Auch wenn niemand mit mir geht, ich gehe allein. Und fasten musst du allein. Niemand kann für dich fasten. Das musst du selber machen. Das musst du selber machen. Und dann leg die Waffenrüstung des Geistes an und was das auch alles ist. Und durch Gebet und Fasten kämpfst du den Weg frei zu Gott. Beten und Fasten setzt den Geist frei. Wirst kreativ. Und der Heilige Geist fängt an, die Richtung in deinem Leben vorzugeben, wie es weitergehen soll, was dann als nächstes passieren soll. Du kommst auf den richtigen Platz, in die richtige Position, fängst an, das Richtige zu sprechen. Wenn du nicht von Irdischen belastet bist, weißt du, wir sind zu viel vom Irdischen belastet, von den irdischen Motiven, Gefühlen, Gedanken und Empfindungen. Fang an, vom Geist belastet zu sein. Vom Heiligen Geist. Und da wirst du total anders reden plötzlich. Du wirst geistlich reden. Das und göttlich reden. Komm zu Gott, wenn du Schwierigkeiten hast. Und zwar mit dem, was die Schwierigkeiten macht oder machen möchte. Das kann auch sein, dass du gar keine Schwierigkeiten im Augenblick hast, aber irgendetwas möchte die Schwierigkeiten machen. Weißt du, das Negative versucht immer die Kontrolle in deinem Leben zu übernehmen. Und du musst dich vor dem Negativen immer in Acht nehmen, dass die Gedanken, die da sind, negative Gedanken, negative Menschen, negative Umstände, dass die dich nicht beherrschen. Und da brauchst du Freiheit, innere geistige Freiheit. Nimm, leg an die Waffenrüstung Gottes. Und alles, was außerhalb von Gott geschieht, ist negativ. Du hast richtig gehört. Alles, was außerhalb von Gott geschieht, ist negativ. Alles, was nicht von Gott ist, alles, was nicht auf Gott hört, alles, was nicht auf Gott reagiert. Deshalb musst du fragen immer, ist das von Gott? Leg an die Waffenrüstung Gottes. In Epheser Kapitel 6, Vers 14, dann folgende Verse. So steht nun fest, heißt es hier, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Und vor allem Dingen ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile. Du musst dir nur die Waffenrüstung anlegen und dann kämpfst du. Da bist du hier drin. Gemein. Du bist es, der die Pfeile auslöscht. Du bist es, der den Feind reinlegt. Du bist es, der den Teufel unter die Füße bekommt. Du bist es immer. Du hast nur die Ausrüstung. Gott gibt dir die Ausrüstung. Dann heißt es weiter. Damit könnt ihr auslöschen all die bösen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und auch ja, für mich, für den Apostel Paulus, aber für mich auch. Dürfte auch für mich. Wenn wir nicht beten, hört ihr, was ich euch sagen wollte. Wenn wir nicht beten, arbeitet der Teufel. Wenn wir nicht beten, arbeitet der Teufel. Der Teufel nützt unsere Gebetslosigkeit aus. Und da kommt er mit Anfechtungen und kitzelt uns, reizt uns, kommt mit seinem Juckpulver. Und dann zuckst und zappelst. Die schlimmste Sünde der Christen ist die Gebetslosigkeit. Wer kein Gebetsleben führt, der wird von Gott abtrümmig, verlässt Gott, wird gottlos, hat keine innige Gemeinschaft mehr mit Gott, wer nicht betet. Deshalb Gebetslosigkeit, das ist, was uns am Leben und am Tod, oder uns in den Tod bringt und uns vom Leben abschneidet. Wer kein Gebetsleben mehr hat, der hat keinen Altar mehr, der hat Gott nichts mehr zu sagen und dem hat Gott nichts zu sagen mehr. Da passiert nichts. Deshalb betet alle Zeit. Das ist ein Gebot. Betet alle Zeit. Wer nicht betet, der gebraucht seine Vorrechte nicht, seine Möglichkeiten nicht, seine Kräfte nicht, die Waffen, die Gott bereitgestellt hat. Du musst gar nicht, wie bete ich jetzt? Du musst nur wie ein Kind beten. Wie beten Kinder? Verstehst du? Kinder beten ganz natürlich nicht da. Die beten nicht mal das Vaterunser. Ein Kind wird das Vaterunser gar nicht zurecht beten. Zwei Schweizer Jungs, die haben Religionsunterricht gehabt und waren gute Katholiken. Und die Schweizer Jungs da, die haben das Vaterunser gelernt, aber es sind zwei kleine. Und dann läuten die Glocken, die sind draußen auf der Wiese und spielen, und dann läuten die Glocken, dann sagt der Jüngere, wir müssen beten, wenn die Glocken läuten, müssen wir beten. Dann hat er, ja, was soll man beten? Dann sagt er, ich habe das Vaterunser gelernt, und dann sagt der Ältere das Vaterunser auf, aber ich kann nicht ganz. Dann hat er da irgendwas, unser Vater, und dann vergib unsere Sünden, und dann ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Und dann hat der Jüngere gesagt, aber weißt du, das reicht schon aus. Der liebe Gott kann sich das zusammenschneiden, wie er das braucht. Wir müssen nicht kompliziert sein. Weißt du, aus Kindermund hast du dein Lob zubereitet. Kinder können Gott loben besser und so weiter. Da kommen die Kinder und sagen, Mama, können wir nicht beten? Kinder fangen an zu beten. Weißt du, Kinder sind so nah am Himmel gebaut, nicht nur am Wasser, auch am Himmel gebaut. Und sie können beten. Wenn ihr nicht werdet. Werde kindlich, nicht kindisch, kindlich. Fang an zu beten wie ein Kind. Und wer nicht betet, der wird vom Teufel bekämpft und belastet. Und wer betet, der wird von Gott umgeben. Die Gottesfürchtigen, um die lagern sich die Engel. Und was ist schöner, als wenn du von Engeln belagert wirst? Und wenn du von Engeln belagert wirst, kannst du von Problemen nicht mehr belagert werden. Entweder oder, du hast jetzt die Wahl. Wer betet, der zapft Gottes Kraft an, der muss nicht da jemand anzapfen, ich will dich berühren, darf ich dich berühren? Nein, wenn du Gott berührst, den Herrn berührst, dann bist du stark. Da brauchst du, musst du nicht jetzt den Moses berühren da oder irgendeinen Götzen oder sonst was. Weißt du, wer Gott berührt, wer betet, der erlebt körperliche Befreiung, dessen Herz dafür Gott ausschütten kann, alles Gott sagen, Herr, das, was mich bewegt, das sage ich dir, Herr, das stinkt mir, was die da sagen, oder das mag ich nicht, oder das schmeckt mir nicht. Und das, du kannst Gott, weißt du, wir haben Psalmen, das sind Klagepsalmen, und wenn du die Klagepsalmen liest, dann sagst du, kann das im Kopf eines Menschen überhaupt entstehen? Guck mal, was David alles dem Herrn sagt, über seine Feinde, Herr, hau ihnen den Schädel ein. Das sagt David, dieser fromme Mann. Und Herr, rette mich und lass die hängen, hilf denen nicht. Du darfst also mit Gott reden, so wie mit einem Freund, wie ein Partner. Und du kannst natürlich ihn loben. Weißt du, der Mensch, der betet, der entspannt sich. Da brauchst du kein Yoga und TM und was weiß ich, irgendwelche Übungen. Weißt du, wenn du mit Gott richtig umgehst, bist du so entspannt und so gelassen und so fröhlich. Da kann dein Körper gestärkt werden, du schöpfst neue Kraft und du fährst auf wie ein Adler. Das Gebet ist eine wirkliche, echte Kraft. Da entspannt sich deine Seele, da entspannt sich dein Geist. Da bist du ruhig. Und probier mal. Du hast ein Problem, geh zum Herrn, schließ die Tür hinter dir zu und dann red mit Gott. Du musst keinen Tempel haben und du musst keine Kapelle haben und du musst keine Kathedrale haben. Aber red mal mit dem Herrn. Fang an, mit dem Herrn zu reden. Wenn der Tag beginnt, als ich in Saragossa in Spanien mal war, und da bin ich morgens, da war der Markt noch nicht geöffnet, habe ich gedacht, was ist, die Kirche ist offen, wahrscheinlich, ich gehe dann in die Kirche, gucke mir mal die Kirche mal an, diese große Kathedrale, und das war für mich so begeisternd. Geschäftsleute in Seidenanzüge, da legen sie den Koffer daneben, knien sich hin und beten und bleiben eine ganze Weile vor Gott stehen. Weißt du, da brauchen sie keinen Priester, das hat mich so imponiert, da kommt kein Priester und keine Nonne und kein Heiliger, da beten sie mit Gott, nimmt seinen Koffer und geht wieder nach Hause. Aber guck mal, typisch, das ist doch, Leute holen bei Gott Kraft. Und wir sollen auch wieder uns Zeit nehmen, vor dem Geschäft, bevor wir in die Arbeit gehen, dass du deinen Koffer nimmst, hinlegst und sagst, da war einer, der hat sogar seine Hände auf den Koffer gelegt. Und da vorne hingekniet auf diesem Marmorboden und hat nicht geguckt, ob da war kein Teppich, da war reiner, purer Marmorboden und der wahrscheinlich noch nicht sauber, richtig. So, kniet sich hin und legt die Hände auf den Koffer. Was weißt du, was da drin war? Wahrscheinlich segnet er seinen Koffer. Das hat mich so imponiert. Was in dieser großen Kathedrale morgens und alle Herrgottsfrühe, was die Menschen machen. Und wenn die Katholiken das können, können Christen erst zweimal. Die sollten ihre Sache segnen, ihre Arbeit segnen, ihr Portemonnaie segnen. Sie sollten, bevor sie Entscheidungen treffen, den ganzen Aktenordner nehmen und einfach vor Gott hinlegen und sagen, Herr, hier ist es, Pro und Contra. Die einen sind dafür, die ganzen Paragraphen. Herr, du hast den richtigen Paragraph für mich, und wenn es noch keinen Paragraph für mich gibt, dann wirst du einen Paragraph schaffen, dass noch ein Paragraph entsteht, damit ich Recht bekomme. Du sorgst für mein Recht, oh Herr. Ja, du kannst beten. Aber das hat mich imponiert. Diese Geschäftsleute, wahrscheinlich war das ein Orden, ich weiß es nicht, aber die kamen nacheinander. Ich war so begeistert zu sehen, die Geschäftsleute suchen Gott, bevor sie ins Geschäft gehen. Das waren vielleicht christliche Geschäftsleute. Weißt du, du musst noch nicht in einem Verein sein, christliche Geschäftsleute, und dann beweihräuchert man sich gegenseitig. Red mit Gott, du brauchst keinen Weihrauch. Red mit Gott allein, in deiner Gemeinschaft mit Gott, die Schwierigkeiten, die du hast, bring selber zu Gott. Da brauchst du kein Vorbeter, der für dich die Messe liest. Du bist groß genug, man muss dich nicht messen. Ist was anderes. Aber ich will das nur sagen, dass du verstehst. Weißt du, wir machen so kompliziert. Wir brauchen Priester. Weißt du, Gott hat mit Adam gesprochen. Adam, wie geht's, was machst du, wie ging deine Arbeit? Wie bist du heute mit den Viechern zurechtgekommen? Und mit den Pflanzen? Und hat alles mit Gott besprochen. Weißt du, wir sollen mit Gott widersprechen können, so wie der erste Mensch das getan hat. Dafür sind wir angelegt, für Kommunikation mit Gott, wenn du Schwierigkeiten hast. Gott segne dich, aber du musst zu ihm mal kommen. Rede mit Gott, wenn du keine Schwierigkeiten hast. Nicht nur, wenn du Schwierigkeiten hast, sondern rede auch mit dem lieben Gott, wenn du keine Schwierigkeiten hast. Ach Herr, heute ging es so gut. Und weißt du, wenn du mal auf dieser guten Welle bist, dann bleib auf dieser Welle, spring nicht runter. Und sag, Herr, ich wünsche mir was anderes. Also mir geht es so, wenn ich auf das, weißt du, wenn du mal daneben liegst, liegst du daneben, aber du musst diese Welle brechen. Weißt du, und das ist so wichtig, damit du wirklich schneller vorwärts kommst, du musst die negative Welle durch eine positive Welle brechen. Und das muss man wohl gelernt sein. Du musst schneller sein, als die negative Welle ist. Rede mit Gott, wenn es dir sehr gut geht. Deshalb heißt es, ist jemand fröhlich, der soll Lieder singen. Dann fang an zu singen. Und weißt du, wenn du einmal drauf bist, dann wirst du nicht so schnell runterkommen müssen. Das weißt du im Negativen, wenn du einmal drauf bist, du brauchst seine Zeit, bis du runterkommst. So ist auch im Positiven. Du brauchst seine Zeit, bis du wieder runterkommst. Also gleich dein Leben aus durch den Lobgesang, durch deine Betung. Und ich habe eines festgestellt, ob du es glaubst oder nicht. Gott segnet dich erst, wenn du nichts von ihm brauchst. Weißt du, als Abraham wurde gesegnet, als er von Gott nichts brauchte. Dann sagte Gott, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und so weiter. Als er nichts von Gott brauchte. Den Segen musst du von Gott abholen, wo du nichts brauchst. Wo dir nichts fehlt. Wo du keinen Mangel hast. Wo der Herr einfach ja, gut zu dir ist, nett zu dir ist. Und einfach, ja, ich bin gesegnet. Und dann gehst du und dann brichst du die negative Welle in deinem Leben. In 1. Petrus 2, Vers 5 heißt es, wir sollen ja Gott Brandopfer geben, Gott wohlgefällige Opfer bringen. Brandopfer ist etwas, was zu Gott aufsteigt. Und da heißt es, und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause, zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer. Du sollst als Priester geistliche Opfer bringen, auch Frauen. Bei Gott dürfen auch Frauen Priester sein. Auch Frauen geistliche Opfer bringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Gott wohlgefällige Opfer. Was sind wohlgefällige Opfer? Weißt du, Gott will nicht Speisopfer und sonst was. Gott will Gehorsam. Gott will Gehorsam. Einfach sagst, Herr, hier bin ich. Ich nehme das, was du mir gibst. Ich weise es nicht zurück. Ich rebelliere nicht gegen dich. Ich habe nicht mit dir. Gott sucht geistliche Opfer. Geistliche Opfer wären Beten und Fasten. Das wären geistliche Opfer. Im Geist singen. Im Geist beten. Weißt du, geistliche Opfer ist... Weißt du, wenn du Gott ein Opfer bringst, hast nicht mehr. Bist blank. Weißt du, da verbrennt das alles und wird alles verziert, löst sich alles in Rauch auf, ist nicht mehr da. Das ist also Brandopfer. Und diese Opfer sucht der Herr. Weißt du, beten. Du stehst da, streckst die Hände aus, du tust nichts. Aber er tut dafür umso mehr. Du betest im Geist, weißt oft nicht, was du betest, aber der Heilige Geist erforscht alle Tiefen und der kommuniziert mit dir. Weißt du, wenn du beten und fasten würdest und die Liebe zu Gott ausdrücken möchtest, oh Herr, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. So unlogisch ist das, verstehst du? Gott geht unlogische Wege mit seinen Kindern. weil die am sichersten sind. Die unlogischen Wege, auf den Weg geht der Feind nicht. Der sagt, so blöd bin ich nicht, dass ich da auch marschiere. Die meisten haben es noch nicht begriffen, um was es geht. Fang an, Gott zu loben und zu preisen. Und weißt du, die Hölle tobt um dich. Die Wellen rauschen, dröhnen, toben, sausen. Und du stehst da und sagst, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Und hörst gar nicht mehr auf. Und weil du nicht mehr aufhörst, hört der Teufel auf. Wir müssen mehr Gnade und Geduld und Kraft haben zum Durchhalten als der Teufel. Der Teufel hat keine Energie, aber du und ich, wir sollten durch den Heiligen Geist Energie haben. Beten und fasten, dass du kühn vor dem Thron Gottes trittst und nicht mehr weggehst. Du sagst, wenn ich einmal drin bin, bin ich drin und gehe nicht mehr raus. Esther, diese Königin, die geht zum Thron, zum König und sagt, ich komme um, mir ist alles egal. Weißt du, diese Menschen gewinnen was. Diese Menschen erreichen etwas. Das ist die Art, wie Gott uns haben möchte. Wenn du vor Gott trittst, dann hast du keinen anderen Grund mehr für Sorge. Wenn du dort warst, dann hat er gehört, dich gesehen, dich anerkannt, bist sein Freund, hat deine Herzensgedanken, deine Herzenswünsche gesehen und er ist der öffentlich vergilt. Du warst da, warst in der Gegenwart Gottes, Gott kennt dich. Und in dem Maß, wenn Gott dich kennt, wenn der Teufel weiß, der war bei Gott, der kommt aus der Sprechstunde Gottes raus jetzt, der war in der Behandlung bei Gott. Du, ich kann denn jetzt nichts antun. Meine Medizin wirkt jetzt nicht bei ihm. Meine Worte wirken bei ihm jetzt nicht. Der ist jetzt immun gegen mich. Also, wenn du bei Gott warst, kann dir der Teufel nichts anhaben mit seinen ganzen Machenschaften. Also, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, hat der Herr gesagt. Ich will euch erquicken, aber kommen musst du selber. Tut mir leid. Kommen musst du selber, dich kann auch niemand hinbringen. Gott will dich selbst sehen, wie du in zu seiner Audienz kommst. Er will dich selbst empfangen. Und Gott erwartet dich, dein Gebet, deine Worte. Weißt du, und wenn du bei Gott einmal gewesen bist, Bruder, Schwester, wenn du das einmal begreifst, wenn du mit deinen Schwierigkeiten bei Gott warst und den ganzen Aktenordner ihm abgegeben hast und du kommst raus ohne Aktenordner, dann kann der Teufel dich nicht mehr angreifen, weil die Akten liegen jetzt bei Gott. Jetzt bearbeitet er deine Geschichte, dein Schicksal. Im Psalm 25, Vers 16 bis 18 betet David. Psalm 25, Vers 16 bis 18. Wende dich zu mir, Herr, und sei mir gnädig. Toll. Also diese Wendegebete. Diese Gebete bringen Wendepunkt. Wende dich zu mir, Gott, und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Armer David. Zum Bemitleiden. Aber er sagt es Gott. Er bittet bei Gott um Gnade und Barmherzigkeit und Beistand und Hilfe. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Sehe an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir meine Sünden. Er war in der Sprechstunde bei Gott. Oder Psalm 86, 16 gibt es da viele solche Worte. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Stärke deinen Knecht und gib mir Kraft oder stärke deinen Knecht mit deiner Kraft. Wende dich zu mir. Das ist eine ganz große Bitte immer. Wende dich zu mir. Du sollst Gott, zu Gott kommen und sagen, Herr, wende dich zu mir. Wenn Gott sich zu dir wendet, ist Wendepunkt in deinem Leben. Wenn Gott sich zu dir wendet, wende dich zu mir, Herr. Wende dich zu mir. Das heißt, Gott, schau mich an. Sei mir gnädig, mich armer, hilfloser Mensch. Mich Würmchen. Sei mir gnädig, erbarm dich meiner. Sieh mich an mit meinen Sorgen, sieh mich an mit meinen Ängsten, sieh mich an mit meinen Versagen, mit meiner Schuld. Sieh mich an, wie schwach ich bin, Herr, ich kann's nicht. Wende dich zu mir. Bete Gott um, dass er sich zu dir zuwendet. Ganz einfach. Nimm dich meiner an. Kümmere dich um mich, ich brauche deine Fürsorge, deine Kraft. Das ist eine Herzensbitte, ein Herzensschrei. Hier betet einer, der sich helfen lassen möchte. Herr, wende dich zu mir. Viele Menschen wollen sich gar nicht helfen lassen, aber dieser David will sich helfen lassen. Der ist bereit. Herr, egal was passiert, wende dich zu mir. Sag mir, was los ist mit mir. Ich bekomme so viel Zuschriften und Anrufe. Nur die paar letzten, was mir so in den Sinn gekommen ist. Und gestern, glaube ich, war ein Brief, wo mir jemand geschrieben hat. Und da heißt es, mein Sohn, meine Tochter, mein Mann, meine Frau, meine Mutter und so weiter, sie wollen sich nicht helfen lassen. Ich möchte ihnen so gerne helfen, ich könnte auch helfen, aber sie wollen sich nicht helfen lassen. Das ist eine Tragödie im Leben dieser Welt. Sie will sich nicht helfen lassen. Die Not ist so groß. Die Menschen sind so stolz. Gerade die, die in Not sind, die brauchen Hilfe. Die sollen sich helfen lassen. Aber mein Sohn, meine Tochter und was weiß ich, was sie da alles auflisten, wollen sich nicht helfen lassen. Diese Fälle häufen sich da. Weißt du, die böse Saat Satans geht auf. Die Menschen sind eingebildet. Man könnte ihnen helfen auf der Stelle, aber sie wollen sich nicht helfen lassen. Das ist zum Jammern, zum Heulen, zum Davonlaufen. Weißt du, sie wollen sich nicht helfen lassen. Da betest vor den Mund, sprichst franzig und sie lassen sich nicht helfen. Wir kennen solche Fälle. Das ist voll. Lieber ruinieren sie sich. Hier saß eine Zeit lang ein Mädchen, die hat sich geritzt und sich selbst verwundet und verletzt und so weiter. Bis geht nicht mehr. Man hat ihr geraten, man hat mit ihr gebeten. Aber nein, das tut mir gut. Andere saufen sich voll. Andere schlucken Medikamente und verschulden sich, ruinieren sich selber. Sie lassen sich nicht helfen. Es wäre so einfach. Mein erster Fall, wo ich, das war nicht gerade der erste, aber es war einer der ersten Fälle, wo ich einen Zug mit der Frau gemacht habe, mit dem Mädchen. Einen Zug, die Gritke, das werde ich nie vergessen. Und dann sagte sie, Pastor, ich habe schon so viele Therapien hinter mir, es hat mir nichts geholfen. Ich möchte jetzt eine Radikalkur. Ich habe gesagt, ich mache eine Radikalkur, Cold Turkey, kalte Dusche. Und ich habe gesagt, jetzt, wenn du bereit bist, musst du unterschreiben, egal was passiert, ich sperre dich ein, du darfst nicht einmal auf die Toilette ohne Aufsicht. Und so weiter. Und bist du bereit? Ja. Und dann kam sie auf alle vier. Ich habe gesagt, du hast dich unterschrieben, hast dich verpflichtet, du willst den Entzug machen jetzt gerade, Drogenentzug. Und es war hart. Die hat geschrien, die Wände gekratzt. Dann musste ich zuerst mal, da hat meine Urdose ausgesoffen. Und so weiter. Alles Mögliche. Und nur, weil die Sucht da so dran war, ich musste alles raus aus dem Zimmer. Dann hat sie noch was auf der Toilette, hat sie meine Rasierklinge noch genommen, sich noch den Eiter rausgekratzt. Also es war Katastrophe, ich musste lernen. Aufs Ganze. Und nur die aufs Ganze gehen, die werden frei. Und wer nicht aufs Ganze geht, der wird nie frei. Der kann machen, was er will. Und ich werde es nie vergessen, die ist frei geworden. Die ist frei geworden. Weil man aufs Ganze gegangen ist. Aber viele lassen sich nicht helfen. Ich müsste eigentlich, denke ich, auch wenn ich so eine Seelsorge habe, die müssen unterschreiben, du machst alles, was ich dir sage, auch wenn du einen Handstand machen musst. Radikal. Dann kann dir geholfen werden. Weil, weißt du, aber das ist, dann gehen sie zum nächsten Arzt, dann gehen sie zum nächsten Psychologen, zum nächsten irgendwie Therapeuten und es wird nicht fertig. Anstatt, dass man aufs Ganze geht. Aber viele Leute lassen sich nicht helfen. Also, und da kann selbst der liebe Gott nicht helfen. Also ich habe in 1000 Fällen schon so erlebt, also in vielen Fällen, ist bestimmt schon 1000 noch mehr. Weißt du, wo Leute sich nicht helfen lassen, wo sie nicht aufs Ganze gehen, die spielen mit dem lieben Gott. Spielen, also so, ja, bis hierher. Ich möchte nur wissen, ob meine Beine wieder stehen, dass ich stehen kann. Nein, Gott will nicht, dass du stehst, sondern dass du läufst, dass du funktionierst. Und Gott will nicht spielen, Gott will was Ganzes oder gar nichts. Gott vergewaltigt niemanden, der zwingt ja niemanden seine Hilfe auf. Du kannst es haben, wenn du willst. Aber du musst kommen und du musst wollen und du musst schriftlich unterschreiben beim lieben Gott. Ich bin entschieden. Sperr mich ein. Und also ja, ich weiß, in meiner eigenen Wohnung habe ich bestimmt 15 oder 20 Entzüge gemacht. Später habe ich das nicht mehr gemacht, weil es so, wenn meine Kinder, ich habe auch noch Kinder gehabt. Aber das ist das Ganze. Und dann musste ich immer aufpassen, dass nichts Verderbliches in meiner Wohnung ist. Was die in Gefahr bringen könnte. Hart sein. Weißt du, bete zu Gott. Und dann haben wir die ganze Zeit abwechselnd, da haben wir Psalmen gelesen, da haben Schallplatten, damals gab es kein CD, haben wir Schallplattenspieler gehabt, Plattenspieler, Musik aufgelegt und Musik und dann wieder weiter, nonstop Bibel gelesen und Tag und Nacht einfach so weit, bis die so weit waren. Bis sie so weit waren. Aber wir müssen daran arbeiten, es wird nicht mal was geschenkt. Wer wirklich zum Erfolg und Segen und so weiter kommen möchte, der muss sich helfen lassen und sich an Leute halten, die helfen können und denen Gott schon mal geholfen hat. Denn nur die, denen Gott schon mal geholfen hat, die wissen auch, wie die Hilfe Gottes umgesetzt werden kann. Bitte Gott, führe mich aus meinen Nöten. Also das ist das der Weg. Und dann musst du bereit sein, auch mit Leuten, dich von Leuten an die Hand nehmen zu lassen, dass sie dich rausführen aus diesem Dilemma. Und das ist Arbeit. Also Seelsorge, das ist Arbeit. Menschen zu helfen, ist eine Arbeit. Deshalb wollen viele Menschen, Pastoren, gar nicht Leuten helfen, weil es ja Stress ist. Viele kommen von selbst nicht raus. Also Gott, wende dich zu mir. Hör mich an, fühl mich, führ mich, leite mich. Ich werde mit der Welt nicht fertig. Ich werde mit meinen Sorgen nicht fertig, mit meinen Problemen nicht fertig. Herr, hilf mir, wende dich zu mir. Das musst du bitten. Und dann wird Gott, wenn Gott sich zu dir wendet, werden sich auch Menschen zu dir wenden. Glaub mir das. Da werden plötzlich kommen und sagen, Bruder, du kämpfst so, also kann ich dich noch unterstützen, kann ich dir ein bisschen in die Arme greifen. Bei mir war es auch so ähnlich. Ich habe das durchgemacht, ich weiß, wie schwer das ist. Gottes Hilfe ist da. Weißt du, Gott muss uns die Helfer an unsere Seite stellen. Nicht nur, dass du jetzt fragst, wo ist die nächste Drogenentzugsanstalt. Nein, du musst auch dann den Herrn um Hilfe bitten. Herr, hilf mir, wende dich zu mir. Und dann werden sich Leute zu dir wenden. Gott wird das veranlassen, dass Leute auf dich zugehen, wie Ananias zum Paulus, zum Saulus dort hingeht und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich zu dir geschickt. Gott wird Leute zu dir schicken. Da musst du die Leute nicht suchen, die dich therapieren. Weißt, Therapie ist Heilung durch die Anbetung Gottes. Aber die meisten haben keine Ahnung, was das ist überhaupt. Komm zu Gott, wenn du Schwierigkeiten hast. Und dann wird der Herr dir die Helfer an deine Seite schicken. Und pass auf, dass der Teufel dir nicht die Helfer schickt. Weißt du, der Teufel ist so ein Spitzbub, so ein raffinierter Gauner. Weißt du, dann du betest zu Gott und er hört mit, was du jetzt gerade gebetet hast. Lieber Gott, ich brauche Hilfe, schenk mir Hilfe, wende dich zu mir. Und dann kommt doch so einer, ein Stoffel, ein gar kein Berufener, gar kein Befähigter und gar kein Begnadigter von Gott, kein Beauftragter. Ja, ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Weißt du, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich kann dir helfen, dann sagst du Dankeschön. Diese Hilfe brauche ich nicht. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Weißt du, dann musst du fragen, hat dich Gott geschickt? Wer hat dich geschickt? Der Pastor? Der Pastor kann dir nicht die Helfer schicken. Der liebe Gott und der Heilige Geist muss dir die Helfer schicken. Verstehst du? Das ist ein Geheimnis. Der Pastor kann sagen, bete drüber und frag den Herrn, ob du dorthin gehen solltest. Und mal aufräumen oder mal putzen oder sonst noch was. Aber das muss der Herr einem sagen. Aber wenn Leute sich dann aufdrängen, es ist ganz gefährlich, wenn Leute sich einem aufdrängen. Pass auf, da gibt es so viel unreine Geister. David sagt, wende dich zu mir. Er fühlt sich verlassen, enttäuscht, verbittert. Er braucht einen Angriff Gottes in seinem Leben. Führe mich aus meinen Nöten, sagt er. Das ist das einzige Vernünftige, was mir passieren kann. Gott führt, die sich ihm anvertrauen. Und er führt dann auch die richtigen Leute. Aber zuerst einmal musst du aufpassen, wer gleich von Anfang kommt, wer sich dir aufdrängt. Du musst aufpassen. Wie sieht die Führung Gottes aus? Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Bitte Gott und bleib demütig. Denk nicht, dass da Onkel, Doktor, Spezialist, Experte aus Heidelberg kommen muss. Vielleicht kommt eine alte Oma, die Gott geschickt hat. Und die hat das richtige Wort für dich. Weißt du, Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Da kommt doch irgendein Mütterchen und sagt irgendwas Nettes zu dir und so weiter. Und die hat Gottes Antwort als der Professor oder der Prediger, der Superstar irgendwo aus USA. Wir warten immer Hilfe von ganz von weit drüben, von Himmel oder vom Ausland, über den Teich drüber. Nein, erwarte die Hilfe von Gott. Gnade ist ein wunderbares Geschenk, etwas Unverdientes und unglaublich. Unsichtbares, Unfassbares. Weißt du, Gott geht ganz andere Wege. Gott geht ganz andere Wege. Psalm 25, Vers 10. In Liebe und Treue führt er alle, die sich an seinen Bund halten und an seine Gebote halten. In Liebe und Treue. Weißt du, du spürst Liebe. Wenn jemand dann, du bittest, Herr, wende dich zu mir, dann plötzlich kommt jemand zu dir und du spürst, hier ist Liebe. Weißt du, der ist nicht von oben herab. Der sagt dir nicht mit Ratschlägen, mach das so, mach das so und mach das so und mach das so und mach das so. Der kommandiert dir nicht. Der kommt nicht als ein Kommandant. Und er fängt auch nicht zu kontrollieren und sagen, ja so und so weiter. Lieber Hiob, du glaubst zu wenig. Schwester, du betest zu wenig. Weißt du, wenn Gott jemand schickt, der kommt mit Liebe und mit Geduld, mit Fingerspitzengefühl. Wir müssen bewusst werden, Gott hat hier eingegriffen. Noch ganz schnell ein paar Gedanken. Weißt du, Gott macht, wenn er was macht, immer ganze Sache, aber du musst aufpassen, dass der Teufel nicht dazwischen funkt. Wenn er dazwischen funkt, ist die Sache schon versaut. Und das ist so schnell, das geht so schnell. Du willst Gott dienen, breitest die Hände aus und sagst, hier bin ich, Herr, sende mich, segne mich, salbe mich. Und dann kommt er und sagt, Kind, es geht so einfach. Folge mir. Das sind Steine, sprich ein Wort. Weißt du, du siehst sogar den Heiland versucht, da reinzulegen. Und wer bist du? Wenn schon der Heiland angefochten wird. Wir müssen Gott ergeben sein und sagen, wer bist du? Wie heißt du? Weißt du, bei den Dämonen, unreinen Geistern und so weiter, wer schickt dich? Es ist so wichtig, dass du die fragst, wer hat dich geschickt? Wer hat dich eingeladen? Wer hat dich gebeten? Gott führt. Und wenn du in Schwierigkeiten bist, lass dich von Gott führen. Und er wird dich auf rechter Straße führen, um seines Namens willen. Sei nur von ihm absolut abhängig. Nur von ihm. Einzig allein von ihm. Eine Geschichte. Ich habe am Sonntag schon angeschnitten, diese Geschichte. Mache hier die ganze Woche durch, weil es mich tief bewegt. Und Josef hat gesagt hier, Josef, dieser Patriarch, Gott hat mich vergessen lassen. Mein Vaterhaus, meine Freundschaft, alles, was da war, was mir widerfahren ist. Wenn du Schwierigkeiten hast, bitte Gott, dass er dir hilft, zu vergessen, was dir angetan wurde. Das sind die Schwierigkeiten. Wie man dich verletzt hat, wie man dich reingehauen hat, wie man dich über den Tisch gezogen hat. Gott hat mir geholfen, zu vergessen. Gott hat mich vergessen lassen. Nicht ich habe vergessen. Nein, Gott hat mir geholfen, zu vergessen. Wie oft hat da Josef im Gefängnis gebetet, lieber Gott, also wenn ich den Juda mal erwische und den Ruben, meinen ältesten Bruder. Man kann sich auf niemanden verlassen. Schau, das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde. Und das hat er gehadert über die Geschwister. Meine Brüder, die haben mich alle hängen gelassen. Meine Schwester hätte mich vielleicht nicht hängen lassen, aber meine Brüder sind so gemeine Hunde. Und dann hat Gott ihn vergessen lassen. Geschwister, so wichtig. Du kannst vieles nicht vergessen und nicht vergeben. Aber dazu, das ist, was uns die meisten Schwierigkeiten bereitet. Wir können nicht vergessen und nicht vergeben. Gott hat mich vergessen lassen, was ich erlitten habe, was ich durchgemacht habe, wo ich durch musste. Es war für Josef keine leichte Sache, die Vergangenheit abzuschütteln. Glaub mir das. Und du kannst erst dann ein anderer Mensch werden. Diese Wende kann in deinem Leben erst stattfinden, wenn Gott dir geholfen hat, zu vergessen. Die Vergangenheit aufzuarbeiten. Aber weißt du, am Anfang kommt die Vergangenheit immer wieder hoch. Und nur ist jemand bedrückt. Weißt du, du wirst nach oben gedrückt. Nicht nur, das ist, wie der Teufel arbeitet. Der drückt dich nicht runter, sondern der drückt dich nach oben. Der erinnert dich an all die negativen Sachen aus der Vergangenheit. Und man wird immer wieder erinnert. Da siehst du ein Foto, da siehst du ein Bild, da siehst, hörst du die Stimme, riechst wieder. Und dann schon wieder diese dummen Gedanken davon früher. Die Fehler der Brüder, das Übel, die Sünden. Und so. Weißt du, Gott hat die Tore im Leben Josefs geschlossen. Bitte, dass Gott die Tore oder die Ritzen in deinem und unserem Leben schließt, von der Vergangenheit, was früher war, dass kein Wasser mehr in unserem Leben eindringt. Vergessen ist eine Befreiung von der Vergangenheit, dass du vergessen kannst, dass du an die Sachen nicht mehr dran denkst, dich nicht mehr erinnerst und sagst, ich vergesse, was dahinter ist. Das ist nicht leicht, das, was hinter dir liegt, zu vergessen, die Operation. Diese Leute, die jetzt aus dem Schiff gerettet worden sind, was glaubst du, was für Trauma sie noch hinter sich haben? Ganz besonders das Pärchen, das eingeschlossen war auf ihrer Hochzeitsreise. Die werden ihre Hochzeitsreise ihr Lebtag nicht mehr vergessen. Das war ein Abenteuer. Aber das muss aufgearbeitet werden. Verstehst du? Alles, egal wer da schuldig gewesen ist, das muss alles aufgearbeitet werden. Und dann kann erst ein neues Leben beginnen. Und erst, wo du erlaubst, dass der liebe Gott alles unter deine Füße legt, den Satan, die Dämonen, diese Erinnerungen unter die Füße legt, dann kannst du wieder ganz neu anfangen zu leben. Dann stehst du drauf. Und wenn du hier, das wäre der Teufel, da stehst du jetzt ein paar Zentimeter höher. Jetzt stehst du auf einem Podest. Das ist die Bühne, die Plattform, wie du dein Leben mit der Hilfe Gottes gestaltest. Gott hat mir vergessen lassen, was dahinter ist. Man muss vorstellen, Abraham, Jakob und Isaak, das sind alles Patriarchen, sind gesegnete Männer. Du sollst sogar gesegnete Dinge vielleicht vergessen, denn die waren auch böse. Und der Josef, der hat schon Probleme gehabt. Erlaube, dass Gott dich vergessen lässt. Das muss man auch erlauben. Herr, ich will vergessen. Die Beleidigung, die Kränkung, die Erlebnisse, was mir alles da angetan hat. Herr, ich will, dass die Dinge zu Akten gelegt werden. Ich will, und das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Du brauchst Zeit. Und das ist, manchmal musst du 20 Jahre im Knast sitzen. Das wäre eigentlich das Vernünftigste. Da wirst du am besten gereinigt und geheiligt. Im Gefängnis. Da kannst du nicht ausbrechen, wie du willst. Und deshalb in der Gemeinde. Der Teufel will mit allen Mitteln versuchen, dass du aus der Gemeinde ausbrichst. In dem Augenblick, wo es ernst wird, wo es an die Substanz geht, wo es ans Fleisch geht, an den alten Menschen geht, an die Erinnerung geht, an dem alten Wesen, an der alten Natur. Jetzt, ach, da kommt jetzt eine neue Gemeinde, die entsteht. Jetzt lass uns dorthin gehen. Vielleicht geht's dort besser. Dort geht's genauso schlimm wie bei dir, wie es heute und hier. Weißt du bist immer das Gleiche. Selbst Tolstoi hat es so schön gesagt. Selbst wenn du auf den Mond dich schießen lassen würdest, deine Trichine nimmst du auch dort mit. Deine Trichinen, was es auch immer ist. Deine Trichinen, deine Sünden, deine Probleme. Bei Josef hat es sehr lange gedauert, bis er vergessen konnte. Und weißt du, wer der vergessen hat? Der hat einen Schlussstrich gezogen. Bitte Gott, dass du einen Schlussstrich unter dem allen Käse ziehst. Gott, Josef hat einen Schlussstrich gezogen. Er hat eine Priestertochter geheiratet, einen heidnischen Priester. Dieser Priester hat die Unterwelt, die Göttin der Unterwelt gehütet. Todesgottheit, muss vorstellen. Und so ein Mädel heiratete Josef und kriegt noch zwei Söhne. Und erst dann, als er abgeschlossen hat mit dem ganzen scheinfrommen, mit der scheinfrommen Sippe, mit der Vergangenheit gebrochen hat und über seinen Schatten gesprungen ist und hat gesagt, jetzt gehe ich nach vorne, ich will leben und ich lasse mich von denen nicht leben. Ich will leben jetzt. Er geht nach vorne. Und nachdem er was gewagt hat, muss vorstellen, ein so frommer Junge heiratet die Tochter eines Oberpriesters von der im Tempel der Göttin der Unterwelt dient. Muss vorstellen, was sie zu Hause alles vom Tisch geredet haben. Das ist also nicht diese heiligen Gespräche wahrscheinlich. Also das war ein Tabubruch, was er da gemacht hat. Er hört es auf, seine Vergangenheit da zu beklagen, zu bejammern. Er sagt, ich muss weiterleben, ich muss weitermachen und ich muss jetzt leben. Das war kein leichter Schritt, das war ein radikaler Einschnitt. Gott, hilf mir, Herr, wende mein Schicksal. Und das war harte Sache. Er hätte auch vielleicht jemand da von der Gosse nehmen können, aber das war unter seiner Würde. Er macht eine Rosskur hier und vollzieht es. Und sagt, Herr, ich hab nur dich lieb. Ich gehe jetzt diesen Weg, diesen radikalen Bruch. Ich will Schluss und Schluss und Schluss haben. Ich will diese alte Geschichte nicht mehr. Der hat mir genug Herzleid zubereitet. Jetzt will ich was Neues. Jetzt gehe ich mit dir. Wenn wir unser Leben gewinnen wollen, müssen wir ungewohnte Schritte gehen und uns von Gott auch führen lassen. Wir müssen von unserer Vergangenheit lösen und nicht krampfhaft festhalten. Ja, ich bin ein Sohn eines gottesfürchtigen Vaters. Ich bin ein Kind einer gesegneten Familie. Pfeife ich drauf. Überlegt einmal, das ist schrecklich, was Josef gemacht hat. Der hat die Tochter eines Oberpriesters, heidnischen Oberpriesters geheiratet. Wir müssen eine Entscheidung treffen vor Gott und zwar ganz allein für uns. Ganz allein für uns. Und du siehst nachher, Josef ist aus der Segenslinie rausgekommen, Ephraim und Manasse sind von Jakob gesegnet worden. Aber dieser Josef hat sich nicht leben lassen, auch nicht vom Vater Jakob mehr. Weißt du, der Vater Jakob hat ja Fluch über die ganze Sippe gebracht, als er seinen Bruder da betrogen hatte, den Esau. Da war die ganze Familie, das war der ganze Fluch, warum der arme Josef gelitten hat. Und als der Vater den Ephraim und Manasse segnen kann, dann nimmt er und überkreuzt die Hände des Vaters. Josef sagt, nein, Vater, so segnest du. Selbst im Segen hat er dem Vater Jakob widersprochen. Vater, nicht so, wie man normal segnet. Nein, wir nehmen die Hände übers Kreuz. Und du weißt warum. Wir machen wieder gut. Radikal. Du siehst, er überlässt nichts dem Zufall. Er ist vor Gott, hat mit Gott gesprochen und der Herr war mit Josef. Wo der hinkam, im Potiphar-Haus und überall, wo der hinkam, der Herr war mit Josef. Im Gefängnis, der Herr war mit Josef. Als er auf dem Thron der Pharaonen saß, der Herr war mit Josef. Und das reicht. Wenn der Herr mit dir ist, dann ist es egal, wo du bist, in welcher Situation du dich befindest, mit wem du verheiratet bist. Auch wenn du mit dem Oberpriesters Tochter verheiratet bist, da von der Unterwelt, des Unterweltgottes. Wir müssen unsere Entscheidungen treffen. Und weißt du, wenn wir weiterkommen wollen in unserem Leben, wir müssen mit alten, sinnlosen, sündigen, fleischlichen Traditionen brechen. Wir müssen das. Und da musst du vielleicht auch innere Schmerzen aushalten und sagen, mit Gottes Hilfe. Noch ganz schnell, weißt du, der Josef hat vergessen, was dahinter war. Und jetzt musst du vorstellen, jetzt kommt der Potiphar und die Frau Potiphar. Die müssen dem dienen jetzt. Und er darf sich nichts anmerken, dass er jetzt Josef ist. Dass er jetzt der Herr des Ägyptenlands ist. Und die müssen die, die ihn mal verführten, die ihn als Sklaven gekauft haben, die müssen jetzt ihm dienen. Denn der Potiphar war nach wie vor der Mundschenk des Pharao. Und sogar der Bäcker und der Mundschenk und wer da auch alles noch am Leben waren, die mussten ihm dienen, die ihn vergessen haben. Und er musste das vergeben. Der musste nicht nur seinen Brüdern vergeben, der musste auch denen vergeben, die ihm Leid getan haben. Oder ihn vergessen haben, die sich an seine nicht erinnert haben. Oder die ihn als Sklave gekauft haben. Oder die ihn ins Gefängnis gebracht haben. Weißt du, kannst du den Leuten vergessen, die dich ins Gefängnis mal bringen? Dich verpetzt haben? Dich angeklagt haben? Dich beschuldigt haben? Gerechterweise oder ungerechterweise? Josef hat sich nichts anmerken lassen. Weder seinen Brüdern noch den anderen. Der Herr hat mich vergessen lassen. Und das hat ihm gar keine Schwierigkeiten mehr gemacht. Ja, das sind jetzt seine Kumpels, seine Freunde, seine Diener. Die haben jetzt ihm gedient. Der hat aus seinen Feinden Freunde gemacht. Gott hat mich vergessen lassen. Hast du Schwierigkeiten in irgendetwas? Bete zu Gott, red mit ihm. Und du wirst in dem Moment, wo du anfängst mit Gott zu reden, wirst du die Dinge abhaken können. All die Probleme, die du hast, mach mal eine Liste und fang an abzuhaken. Einfach darüber mal mit Gott sprechen. Mal einen Tag oder eine Woche oder einen Monat oder vielleicht auch ein Jahr vielleicht, weil es nötig. Josef hat es 21 Jahre gebraucht, bis er sein Vaterhaus abhaken konnte. Und dann konnten sie kommen. Dann gab es keine Ablehnung. Und selbst daher, er holt sie und bietet das beste Land Ägyptens an. Das beste Landstück. Weißt du, der ist da gar nicht knausig. Ich schicke die in die Berge weit weg von mir. Nein, die sollen im besten Stück Land wohnen. Du siehst also, du kannst den Leuten plötzlich dienen, wenn du nicht vergibst und wenn du nicht vergisst und wenn Gott dir nicht hilft, das alles auszulöschen, Blackout in deinem Leben, von der ganzen Vergangenheit der alten Geschichte, kannst du der Welt nicht dienen. Kannst du dem Pharao nicht dienen, kannst du nicht den Problemen dienen, kannst du die Schwierigkeit nicht im Griff kriegen. Das funktioniert nicht. Deshalb, ich ermute dich, red mit Gott. Red mit Gott, sprich mit ihm über dein Problem, das, was dir am meisten zu schaffen macht. Und red auch mit ihm, das, was dir nicht zu schaffen macht. Danke Gott, preise Gott und freu dich. Herr, das macht mir absolut nichts zu schaffen. Also, da kann ich so guten Mutes sein. Also, ist jemand krank? Der rufe die Ältesten. Ist jemand guten Mutes? Der singe Psalmen. Fang an zu singen. Fang an zu musizieren. Zu flöten, so nimm eine Triangel wie die kleinen Kinder. Weißt du, das ist so einfach. Da musst du ein ganz großes Instrument haben. Wir haben da so tolle Instrumente hier. Ich frage mich, warum wir die alle da haben. Weißt du, wir haben nicht nur da zum Angucken und zum Verstauben oder dass sie brach liegen. Weißt du, das ist alles so klimbim. Du fragst es, für was ist das alles da? Du fragst, für was? Das ist nicht da zum Schlafen. Da sollst du die Geister aufwecken, die Schlafmützen aufwecken. Ja, wir sollen diese Dinge hier brauchen. Weißt du, die Christen schlafen. Ja, lieber Heiland, oh, segne uns. Ja. Weil wir sollen den Kampf des Glaubens kämpfen. Weißt du, wir sind gewohnt, stille zu sein. Die Stillen im Lande. Weißt du, aber Gott will, dass wir aktiv werden. Dass wir aufstehen gegen den Teufel im Namen Jesu. Ja, für was haben wir das da? Und die Geschäfte sind voll. Und da musst du nicht A, B, C, D, E, F, G, H und was weiß ich, die ganze Alphabet da auswendig lernen, die ganze Tonleiter rauf und runter. Das ist so einfach. Da kannst nur Takt. Nein, ich will auch was sagen. Weißt du, wir sind zu gemütlich. Und die gemütlichen Christen werden das Land nicht erreichen. Als die Israeliten um Jericho marschiert sind, haben sie ein Feldgeschrei gemacht. Total unlogisch. Was ich heute predige, ist sowieso nicht im Konzept. Spielt keine Rolle. Also, wir sollten außerhalb des Konzepts, außerhalb der Regel, wir sollen unlogisch gegen die Welt und der Teufel und die Sünde und den Antichristen und den falschen Propheten, weißt du, da wird er sprachlos. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Und wir fragen uns immer wieder, was soll das? Du weißt es nicht, was er in der unsichtbaren Welt dein Klimbim auslöst. Du weißt nicht, was in der unsichtbaren Welt dein Klimbim auslöst. Geh mal durchs Altersheim, da wachen die Toten auf. Weißt du, bei so, naja, lieber Heiland, da wacht kein Toter auf. Aber wenn du auf dem Friedhof Krach machst, dann halten die toten Geister nicht mehr aus. Jetzt haben wir das, da vibriert auch irgendwo noch was anders. Siehst du? Das sind Strahlungen. Und das ist schon fast geistliche Predigt hier. Weißt du, wenn wir uns aufmachen, macht sich auch Gott auf. Und Gott macht sich nicht auf, weil wir uns nicht aufmachen. Wenn Schwierigkeiten da sind, du solltest dich nicht von Schwierigkeiten bedrücken lassen. Der bete, der gehe auf die Knie, der mache Musik, göttliche Musik, geistliche Musik. Der fange an zu singen und zu spielen dem Herrn in seinem Herzen. Der werde aktiv. Wir sind viel zu passiv, Kinder Gottes. Wir sind viel zu passiv. Wir sind viel zu passiv. Wir sollten aufstehen. Deshalb heißt, steh auf und so weiter und sei stark, sei mutig, sei kühn, nimm zu im Werk des Herrn. Es muss klein anfangen, alles muss klein anfangen. Weißt du, zuerst wirst du vielleicht dich beschnuppern, was ist denn das? Das ist ein alter Kürbis, hat mir jemand aus Afrika gebracht. Ein alter Kürbis. Aber du siehst, was man aus einem alten Kürbis machen kann. Was kann man aus deinem alten, verdorrten, vertrockneten Leben machen? So ein bisschen paar Muscheln und schon bist du was. Steh auf für Jesus. Steh auf für Jesus. Du bist lang genug gesessen, lang genug gejammert, lang genug getrauert, lang genug geklagt, lang genug dich im Kreis gedreht, lang genug in deinem eigenen Saft geschmort. Fang an zu beten. Schwierigkeiten sind da. Und wir haben alle Schwierigkeiten. Aber in Jesu Namen, wir werden die Schwierigkeiten wie Brot fressen. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Halleluja, preis Gott. Vater, wir wollen Fürbitte tun heute. Wir wollen beten für Menschen, die in Not sind. Herr Jesus, lass, dass wir wieder mutig und kühn und entschlossen sind und gegen den Strom schwimmen im Namen Jesu. Und dass wir aufhören, Weichlinge zu sein und Feiglinge zu sein und Angsthasen zu sein, dass wir uns vom Feind bedrücken. Wer in Not ist, wer bedrückt ist, der soll beten. Wer krank ist, der soll Verstärkung holen, der soll Älteste holen, die sollen ihn mit Öl salben und den Namen des Herrn über ihn nicht nur aussprechen, sondern anrufen. Weißt du, was das heißt? Anrufen. Dann ruft man laut den Namen des Herrn. Nicht Herr Jesus. Man ruft laut. Der wird den Namen des Herrn anrufen. Und der Herr wird das Gebet des Glaubens erhören und einlösen. Und der Kranke wird gesund werden. Und der Herr wird ihn heilen. Die Resultate kommen von Gott. Wir müssen unser Teil tun. Wenn wir unser Teil getan haben, wird Gott seinen Teil tun. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Segne diese Abendstunde und lass das Menschen zum Glauben kommen in dir, dass sie stark werden in dir, dass sie die Waffenrüstung anlegen und dass sie wissen, was man tut, wenn man in Schwierigkeiten kommt. Wer in Not ist, der soll beten. Halleluja. Und Herr Jesus, ich möchte heute fragen, wenn du zu irgendjemand hier gesprochen hast, wenn du irgendjemand sein Herz aufgemacht hast, wenn du irgendjemand, oh Herr, wenn dein Wort hineinfallen ließest und er kann glauben, Herr Jesus, dann möchtest du jetzt dieses Herz bewegen, dass ich weiter für diese Seele beten kann. Halleluja. Ist jemand da, der spürt, ich glaube, Herr, hilf mir. Bring die Wende in meinem Leben. Ist jemand hier? Komm nach vorne ganz schnell, ich will für dich beten. Halleluja. Komm nach vorne. Ist noch jemand, der Hilfe Gottes braucht? Einfach die Hilfe ist da. Gott will dir helfen.